So, jetzt haben wir alles hingelegt. Jetzt nehmt ihr euch noch ein Stück Streuselkuchen, liebe Freunde. Das ist der gute vom Bäcker Hessbacher.
Von wem? Ich kenne keinen anderen Bäcker, außer Balkhausen.
Ja, Balkhausen, aber der Stromberg-Bäcker.
Ach so, okay, ja. Da stand ich auf dem Schlauch.
Ja, hier, und für dich eine Milch. Naja, gut. Stromberg-Fans wissen jetzt, wovon ich spreche. Veggie guckt noch seine DMs durch.
Ja, ich bin ja schon bereit.
Veggie guckt noch, was ist Stromberg?
Hey, das ist aber frech jetzt. Das habe ich immer geguckt.
Es gibt doch so ein Schild, wo man dran vorbeifährt, auf der Autobahn.
Stromberg.
Oder
Stromberg wird das auch.
Stromberg. Mhm. Was ist das?
Noch in einem südlichen Rheinland-Pfalz.
Okay. Aber da steht kein Berg, kein Stromberg.
Nee. Nein, aber das ist ja, Hunsrück hat ja höchste Erhebung im Hunsrück. Der Erbeskopf, kann man Skifahren.
Gibt es im Münsterland nicht auch ein Stromberg?
Kann das mit dem Vibrieren mal.
Was vibriert denn hier in meiner Hose die ganze Zeit? Das ist ja Wahnsinn. Grausi, nervös. Weil Reichmannsdorf gegen Sass anfahrt. Nächste Woche geht es um den Aufstieg in die Bezirksliga.
Ja, und Fortuna Köln zittert auch. Michel Lieder muss die Fortuna im direkten Duell in die dritte Liga schießen.
Ein Sieg reicht.
Also es gibt ja so Mannschaften wie der FC Thun ist jetzt Meister in der Schweiz geworden. Die Wahnsinn. Haben auch nur noch verloren. Die haben es dann so praktisch. Ich glaube, die Fortuna taumelt nervlich gerade so ein bisschen.
Ich glaube, RWE wird auch noch Meister.
RWE?
Ich glaub, war das eine erste Spitze oder was? Nein.
Wie Meister? Wir haben doch VfL Osnabrück als Meister. Ja. Hier, ich habe die Tasse. Kann man das hören, dass ich die VfL Osnabrück-Tasse habe?
Aber Programm für die Fortuna, Siegen und Lotte. Aber ich glaube, dass RWE nicht gegen den Capitano gewinnt.
Aber was ist schlimmer als verlieren?
Siegen.
Oh Gott, ich habe mal in Siegen studiert für ein Jahr.
Ich bin in Siegen gemustert worden damals.
Gemustert oder ausgemustert?
Ist Siegen eigentlich besser als sein Ruf?
Ja.
Also ich glaube, der Pfau erzählt ja auch immer, das hat durchaus was zu bieten. Ne? Und wenn man so in einer großen Stadt wohnt, dann denkt man immer so, Siegen, das ist so...
Ja, ich mag Siegen eigentlich schon. Ich hatte wenig damit zu tun, außer eben, dass ich da gemustert wurde. Nee, nicht ausgemustert übrigens nicht, T2.
Was heißt das?
Tauglichkeitsgrad 2.
Du warst also...
Ich war tauglich,
ja.
Habe aber verweigert. Damals.
Ich habe dort mein erstes Fußballspiel kommentiert. Im Leimbach-Stadion.
Nein.
Mhm.
Mit der Fortuna zusammen. Mhm. Fürs Radio oder wie war das?
Für Fortuna TV Livestream.
Geil.
Ja.
Aber das Geile ist,
3-3 damals.
In Siegen kannst du ja eigentlich immer nur Fußball spielen von Saisonbeginn bis Oktober und dann erst wieder ab April. Ansonsten immer 26 Nachholspiele.
Das ist der Grund, warum die Sportfreunde auch nie mehr aufsteigen werden, wahrscheinlich in die vierte oder dritte Liga.
Apropos Fortuna, ich soll dich von Sebastian Zienke grüßen.
Oh.
Südstadtlegende, Aufstiegsheld von Fortuna Köln. Mit dem habe ich nämlich gestern euer Spiel geguckt.
Och, ist man so ein bisschen in die Hotvolley? So
das ist ja mein Nachbar quasi. Ja.
Und also für die, die nicht wissen, wo die Prominenz in Köln wohnt, das ist der Hahnwald, Schlagbaum, rauf und runter.
Da ist es aber nicht.
Okay, ich weiß, ich wollte jetzt nicht, damit die Autogrammpost jetzt nicht säckeweise
nach Hahnwald wohnt.
Nicht nach Efferen
wohnen die Stefan Raabs und die Matthias Oppenhövels von Köln.
Olli Pocher wohnt da auch. Mhm. Anke Engelke.
Ich glaube, Toni Kroos hat da auch ein Haus.
Hat da auch ein Haus.
Fabi Klos, Tobi Schäfer, Sebastian Zinke. Ja klar, sage ich ja. Das ist ja der neue Hahnwald, wie man das in Efferen nennt.
Ja, und letzte Woche habe ich Marvin Obus nebenan getroffen, weil der seinen Uropa besucht hat.
Ah, okay.
Das ist Wahnsinn. Die Geschichten könnten wir jetzt einfach weiter
erzählen. Zinke habe ich letztes Mal im Joggen gesehen. Also er war deutlich schneller als ich und sah auch echt ein bisschen fitter aus.
Also du bist auch gejoggt, oder?
Ja, so ein bisschen irgendwas zwischen Knie und Knorpel schon, Walken und Joggen und sowas.
Der hat ja auch mal bei Rot-Weiß Essen gespielt, ne? Womit er im Prinzip ganz, ganz viele Themen vereint, über die wir heute auch in der Folge sprechen wollen.
Dann lass uns doch loslegen. Die beste Folge aller Zeiten.
Ist das hier wirklich dritte Liga? Das glaubt ihr in Europa keiner. 4-3!
Der Wahnsinn.
Das fängt doch schon sehr unterhaltsam an.
Ja, finde ich geil.
Und wie das gezündet hat.
Caramba, Carajo!
Es ist mehr als nur ein Spiel. Und irgendwann werde ich wahrscheinlich hier dem Streuselkuchen nicht widerstehen.
Oh, genau.
Ja, ehrlich.
4-3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wir sind alle vier am Tisch, aber ansonsten kann es losgehen. Herzlich willkommen zu Folge 112 von 4-3, dem dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. 112, also 112.
Ich wollte gerade sagen, die Notruf-Folge.
Die Nummer der Feuerwehr. Und er ist der Hans Dampf in allen Rettungsgassen. Er wirkt nie geschlaucht und hat das Motto, wir spucken in die Hände, wir löschen Durst und Brände. Thomas Wagner.
Geil.
Der nächste,
kann man 112 mal sowas Gutes sagen.
Der nächste ist unser Brandbeschleuniger, der Glutbürger, die Axt im Walde. Christian Straßburger.
Morgen.
Und dann haben wir noch unsere Einsatzleitung, der Gruppenführer, der ist Feuer und Flamme für die dritte Liga, Yannick Barkic.
Schönen guten Morgen, hallo.
Ich bin Tobi Schäfer, ich bin quasi das technische Hilfswerk bei der ganzen Angelegenheit. Und wir wollen noch direkt mal mit Ehre, wem Ehre gebührt, anfangen mit einem Meister, mit einem echten Drittligameister, mit einem frisch gebackenen Aufsteiger, der in der Leitung schon wartet und auch standesgemäß angezogen ist. Wir begrüßen vom VfL Osnabrück Niklas Wiemann. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Dankeschön. Also wenn die das jetzt sehen könnten, das ist einfach ein herrliches Bild. Hast du überhaupt geschlafen oder ist das jetzt, du machst jetzt durch?
Nee, ein bisschen geschlafen habe ich. Durfte auf der Couch vom Lars Kehl übernachten.
Weil Haustürschlüssel verloren, den eigenen, ne? Der Klassiker in so einer Partynacht.
Ich konnte nicht mehr fahren. Das war näher.
Also ihr könnt ja Niklas nicht sehen, er ist ganz in Lila natürlich standesgemäß gekleidet mit Fischerhut und Sonnenbrille, so wie man eben einen frisch gebackenen Aufsteiger und Meister erwartet. Und wir haben jetzt schon gehört, es war eine kurze Nacht. Aber die Feierlichkeiten, die gehen ja durchaus noch weiter. Ne? Vielleicht jetzt nicht unbedingt in den nächsten Tagen, aber am kommenden Wochenende dann nochmal richtig Abriss?
Ich denke, ja. Wir müssen ja zu Hause das Ganze auch nochmal feiern. Kriegen dann ja auch irgendwann noch die Schale. Ich denke, wir werden aus dem Feiern nicht mehr rauskommen.
Wie ist das denn eigentlich als Spieler, Niklas? Ich bin jetzt ein bisschen älter schon. Früher hat man auf ein bisschen niedrigeren Niveau auch gerne gefeiert. Und da ging es mal 3-4 Tage durch. Und so junge Burschen wie ihr, da ist ja nichts irgendwie mit Kater oder so. Was morgens Konter, Kaltgetränk und dann geht's weiter, oder?
Ja, so einfach. Wäre schön, wenn es so einfach wäre. Ne? 2-3 Tage am Stück, das schlauft dann schon irgendwann. Manchmal geht das. Zu besonderen Anlässen kriegt man das hin.
Ja, wir reden natürlich über die gesamte Saison, aber wir waren ja gestern in Duisburg und dann sind wir auf dem Ü-Wagen danach und da sind ganz viele Monitore und da wird dann schon die Leitung durchgesteckt aus Wiesbaden. Und ich weiß noch, dass ich zu Backe gesagt habe, sag mal, wie viele Osnabrücker sind denn da? Mhm. Das ganze Stadion war lila-weiß. Da ist eine unfassbare Atmosphäre durchgekommen. Dann gewinnt ihr dieses Spiel ja noch auf spektakuläre Art und Weise. Steht vorher ja schon durch das Ergebnis in Duisburg als Meisterfest. Wie muss man sich das vorstellen? Also wie habt ihr das erlebt?
Wir haben das Spiel natürlich geschaut. Es lief auch in der Kabine. Freude war natürlich extrem groß, dass man es dann vor dem Spiel schon geschafft hat. Da erwartet natürlich jeder vielleicht dann, dass der Kick dann auf dem Platz dann nicht mehr so gut wird. Aber ich finde, dafür haben wir echt noch ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Ja, du hast gerade eben so Fans angesprochen, selbst als wir in Rückstand geraten sind, ich glaube, das war den Fans in dem Moment da komplett egal. Die haben gefeiert, als wenn wir hier 3-0 führen und das Ding schon durch ist. Ja, war ein gefühltes Heimspiel, die Stimmung war unfassbar. Dass natürlich dann beide direkten Konkurrenten am Wochenende patzen mit Essen und Cottbus, hätte man ja so auch nicht erwartet, aber im Endeffekt hätten wir unsere Aufgabe auch erfüllt. Dementsprechend für uns, glaube ich, ein perfektes Wochenende.
Es ist ja, das Saisonfinale ist ja immer so ein Moment in der Saison, wo man eben diese Momente irgendwie auch für sich abgreifen möchte. Ne? Das Essen verliert hat euch ja erst zum Aufsteiger gemacht. Kannst du uns mal mitnehmen eigentlich in diesen Samstag, in eure Busfahrt, glaube ich, nach Wiesbaden, wie ihr das geguckt habt? Welcher Moment war einfach größer? Dieser Moment oder dann doch der Moment am Sonntag im Stadion? Kannst du das mal kurz beschreiben?
Ja, also es lief auf den Monitoren im Bus. Wurde natürlich ausgiebig gefeiert, jeder Treffer von den Stuttgartern. Ich glaube, damit hat auch keiner gerechnet, dass es dann so deutlich wird. Ja, welcher Moment war schöner? Es ist schwer zu sagen. Ich glaube trotzdem für mich ganz klar der Moment mit den Fans nach dem Spiel, das Ganze zu feiern.
Wenn ihr dann jetzt zurückschaut auf diese Saison, ich meine, man musste sich ja erstmal finden und irgendwann hatte man das Gefühl, jetzt sind sie unaufhaltsam. Wann war für dich klar, wir packen das, wir gehen hoch?
Das ist schwer zu sagen. Also dass wir hochgehen, das ist noch nicht so lang her. Wir hatten mal die Spiele gegen Rostock und Essen. Aus den zwei Spielen haben wir 4 Punkte geholt. Das war noch sehr, sehr früh, aber da wusste man, okay, Rostock-Essen zu dem Zeitpunkt direkte Konkurrenten, auch voll im Aufstiegsrennen drin, da holst du 4 Punkte in der Woche. Mit uns ist auf jeden Fall zu rechnen. Dass wir dann natürlich gefühlt kein Spiel mehr verlieren und insgesamt nur 7 Punkte bisher in der Rückrunde liegen lassen, das ist ja unglaublich. Ich weiß jetzt gar nicht, welchen Punkteschnitt wir gerade aktuell haben. Aber das ist ja, kann man ja fast gar nicht glauben. Vorm Spiel hat Timo, glaube ich, gesagt, über 2,6. Das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, welcher Moment bisher, wo jeder eigentlich wusste, dass das wird sein, war Bernd Rieselmann zu Hause gegen Fair.
Das Wunder von Bernd.
Ja, genau, das hast du gestern auch bei uns am Mikrofon schon gesagt, dass es war, also du hast ja 90 plus 6 auch mitgemacht, also dieser eine eruptive, emotionale Moment damals und jetzt war es eben so ein Aufstieg mit Anlauf und dann sucht man sich eben so die Momente. Wie viel, wenn du jetzt mal diese beiden Aufstiege vergleichst, also wie viel verdienter war dieser jetzt? Damals war ja die Konstellation noch ein bisschen irrer und seid ihr jetzt wirklich mit Abstand auch so die beste Mannschaft der ganzen Saison gewesen?
Also damals kam ich ja erstmal im Winter erst dazu. Ich bin ja erst dazu gekommen, wo es dann auch richtig gut lief. Die Hinserie damals war ja echt eher durchwachsen. Ich glaube, Tabellenplatz 12, wenn ich mich richtig erinnere. Deshalb war das natürlich eine unfassbare Aufholjagd, mit der auch zu dem Zeitpunkt ja keiner gerechnet hat. Und dann in der Dramatik, wie das dann am Ende vonstatten gegangen ist, das wird man ja so nicht wiederholen können. Wenn man das jetzt vergleicht mit diesem Jahr, in der Hinrunde, waren wir eigentlich auch schon sehr gut. Da hat uns halt gefehlt, dass wir die Spiele dann ziehen und unsere vielleicht Feldüberlegenheit in Tore und in Punkte ummünzen. Da haben wir auch noch mehrere Spiele mal unentschieden gespielt, wo man sich nach dem Spiel angeschaut hat und gefragt hat, wieso spielen wir denn jetzt hier unentschieden? Eigentlich müssen wir das Spiel gewinnen. Und ich glaube, genau diese Spiele haben wir in der Rückrunde alle gezogen. Irgendwer sagt ja immer, die Tabelle lügt nicht. Wenn man jetzt 2 Spieltage noch zu gehen hat und so weit mit Abstand vorne ist, ich glaube, dann kann man schon davon sprechen, dass es absolut verdient ist. Aber nichtsdestotrotz, jeder kennt die dritte Liga, die ist so eng. Da entscheiden Kleinigkeiten. Ganz oft haben wir dieses Jahr ein Standardtor gebraucht, um das Spiel zu öffnen oder zu entscheiden. Das ist auch ganz oft tagesformabhängig. Dass man sich natürlich dann irgendwann in einen gewissen Flow reinspielt, ist auch klar. Dann hat man das gewisse Matchglück auf der Seite. Aber das erarbeitet man sich halt auch über die Saison so ein bisschen.
Es ist, glaube ich, die Einfachheit, die den VfL dieses Jahr ausgezeichnet hat. Die NOZ hat heute geschrieben, dass es ein Gemeinschaftswerk ist. Und ich glaube, das ist, glaube ich, treffend zu diesem Aufstieg. Du hast eben schon den Trainer angesprochen, Timo Schulz. Wir haben ja vor der Saison gesagt, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ihr das auch gesagt habt, ich fand es schon komisch, dass er als ehemaliger Bundesliga-Trainer zurückgeht in die dritte Liga, wobei das sehr, sehr viel von seinem Charakter, glaube ich, auch zeigt, auch mal einen Schritt zurückzugehen, um dann mal wieder was zu erreichen. Kannst du einmal beschreiben, wie die Zeit mit Timo Schulz in dieser Saison war, wie groß sein Faktor war für diesen Aufstieg?
Ja, ich habe ja gerade so ein bisschen die Entwicklung angesprochen von Hinrunde zu Rückrunde. Da hat Timo schon einen großen Anteil dran. Wir haben gerade im Winter nochmal im Umschaltspiel ein paar Sachen angepasst, da weiter dran gearbeitet. Ich glaube, die Basis, was ja auch letztlich eigentlich die ganze Saison über schon da war, ist halt die Defensive. Da wusste er aber, da kann er sich drauf verlassen. Das hat jeder im Team, jeder Offensivspieler hat da diesen Defensivgedanken drin. Und auf diese Stabilität kann man halt was aufbauen. Ich glaube, Joe Enox hat es Anfang der Saison gesagt, gibt ja diesen Spruch, Offensive gewinnt ihr Spiele, Defensive gewinnt ihr Meisterschaften. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit so. Wenn du zu Null spielst, dann hast du zumindest schon mal einen Punkt. Ja, und wenn man dann sieht, wie viele Tore wir jetzt auch in der Rückrunde schießen, ich glaube, dann kann man auch davon sprechen, dass wir eine sehr, sehr gute Offensive haben und nicht nur eine sehr, sehr gute Defensive.
Timo Schulz hat ja, finde ich, so einen total angenehmen, trockenen Humor. Wie ist er denn so in der Kabine? Überrascht er euch ab und zu mal mit einem Spruch oder ist er da eher sogar mal ein bisschen lauter als bei unserem Mikrofon?
Nee, die ruhige Art hat er trotzdem und ein paar Sprüche hat er auch definitiv auf dem Kasten. Wen es dann trifft, das ist immer so ein bisschen abhängig davon, was gerade so aktuell ist, aber da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, da hat er auch ein paar gute Sprüche im Köcher.
Aber ich mache mal den Backage, ne? Ich habe mir die Zahlen angeschaut in der Rückrunde. Es sind 2,59 Punkte im Schnitt, 35 Tore geschossen, nur 9 kassiert, 44 Punkte geholt. Also das ist ja, weiß ich gar nicht, wie man das beschreiben soll. Also 14 Siege, verdienter kann man ja kaum Meister werden, oder?
Ja, definitiv. 44 Punkte. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir 45 nach der ganzen Saison. Nee, 48
Jahre dran, ne? Ja, wobei es gab auch Experten, die irgendwann mal gesagt haben, in dieser Saison steigt die Mannschaft auf, die meisten Tore schießt.
Ja.
Das ist jetzt nicht ganz der Fall, also noch nicht zumindest. Aber ja, die Defensive gewinnt Meisterschaften. Der Spruch bewahrheitet sich dann noch immer wieder. Man muss auch bei Niklas nochmal sagen, das war ja grundsätzlich ein sehr erfolgreiches Wochenende. Da einer deiner Jugendclubs, Schalke, aufgestiegen. HSV, warst du auch mal gerettet? Also wir erwarten von dir, dass du wenigstens auch irgendwie noch eine blau-weiße Unterbuchse anhast oder so.
Nee, dieses Wochenende ist für mich lila-weiße im Vordergrund. Ich habe mich trotzdem sehr, sehr gefreut. Haben wir natürlich auch am Samstagabend verfolgt. Ich glaube, der Club Schalke, der gehört einfach in die Bundesliga. Will gar nicht wissen, was da am Samstag alles abgegangen ist noch. die werden auch ein sehr, sehr schönes Wochenende gehabt haben, denke ich.
Wie wird denn jetzt noch gefeiert? Also nimm uns mal mit in die Planungen. Wird es jetzt noch einen Flieger geben, der sofort nach Mallorca fliegt mit euch? Oder wie werden jetzt die nächsten Tage bis zum großen Spektakel, Pokalübergabe etc.?
Nein, also direkt ein Flieger wird jetzt nicht gebucht. Wir haben erstmal bis Mittwoch frei bekommen von Timo, um ein bisschen durchzuatmen. Auch das Wochenende so ein Stück weit zu verarbeiten, zu verkraften, neue Körner zu tanken. Dann denke ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie das ist, ob es am letzten Spieltag dann schon auch die Schale gibt zu Hause. Weiß ich jetzt nicht.
Hoffe ich doch, oder?
Ich meine ja, aber ich will jetzt hier nicht zu viel verraten, keine Ahnung. Ich meine, das ist geplant. Macht ja auch nur Sinn, oder?
Ich meine das auch und dann wird es sicherlich danach auch eine schöne Feier in Osnabrück geben. Sicher ist auch, wir werden irgendwann am Rathaus sein. Ich glaube, das ist nach dem letzten Spieltag geplant, an dem Sonntag. Aber das sind alle Sachen, da haben wir uns ja auch vor dem Spiel nicht mit befasst, weil erstmal mussten wir natürlich den letzten Schritt auch noch gehen. Das wird jetzt unser Teammanagement die nächsten Tage, glaube ich, kommunizieren, was da so alles passiert. Und ja, was wir als Mannschaft alles noch machen werden, wird sich auch zeigen, aber ich glaube, es werden sehr, sehr schöne Wochen.
Ich kann auch mir vorstellen, dass dieses Outfit auch irgendwie in den Bierkönig muss.
Ne? Wäre auf jeden Fall prädestiniert.
Ist das schon ein Aufstiegsshirt? Natürlich ist das ein Aufstiegsshirt, habe ich noch gar nicht gesehen.
Ist das das Aufstiegsshirt? Aha.
Ja. Siehst du mal.
Ja, man ist vorbereitet beim VfL.
Ja, das war natürlich alles im Hintergrund, ne?
Niklas, dann wünschen wir dir erstmal jetzt gute Genesung. Bis zum nächsten Feiermarathon. Du hast es gesagt, das werden bestimmt jetzt noch ganz tolle Wochen, an die man sich dann, glaube ich, lange erinnern wird. Und ja, am Samstag dann die große Schienbeinschoner-Übergabe, so nennt man auch den Drittligapokal.
Oder? Stimmt, eine Schale gibt es übrigens ja nicht, es ist ein Schienbeinschoner.
Das ist ja so ein ganz unhandlich schweres Ding, aber macht trotzdem Spaß, damit zu feiern. Dank dir fürs frühe Aufstehen und liebe Grüße nach Osnabrück.
Ja, Respekt für den Auftritt, würde ich sagen.
Total. Dankeschön.
Morgens um 10, stark.
Dankeschön.
Firebeast.
Ja, Dankeschön. Viel Spaß euch noch. Bis bald, ciao.
So. Auf einmal bist du aufgestiegen.
Wer hätte das kommen sehen? Ich weiß gar nicht, wir hatten doch wieder so eine Vorschaufolge. Was haben wir da eigentlich getippt? VfL Osnabrück auch?
Nee, ich glaube, auf dem VfL hat gar keiner getippt.
Wir haben gesagt, glaube ich, dass sie mal eine langweilige Saison spielen wollen, ne? So, dass sie mal ein bisschen Ruhe haben zum Planen. Aber
also nach dem Wochenende ist ja die Erkenntnis, dass gefühlt von diesen Top 4 Favoriten, die vor der Saison ausgerufen wurden, also Essen, Saarbrücken, 60 München und Rostock, dass es wahrscheinlich keiner schafft.
Wahnsinn, Bucky. Schieb das nächste Thema an.
Nur noch ein Hinweis zu Osnabrück. Am kommenden Samstag dann eben das letzte Heimspiel gegen Ulm. Und dann wird unser lieber Kollege Alex Klich auch vor Ort sein und eine neue Folge Groundhopper drehen.
Besser geht's ja nicht.
Ja, Punktlandung zum letzten Heimspiel. Nochmal die Bremer Brücke abgreifen mit all den Emotionen. Das wird sicherlich dann auch nochmal eine Highlight-Folge, die dann in den Tagen danach erscheint. Freuen wir uns drauf.
Ja.
Und blicken jetzt auf den Aufstiegskampf. Jetzt hast du es schon gesagt. Es war natürlich kapriziert auf dieses Duell gestern in Duisburg. Der MSV schlägt Energie Cottbus. Und ihr drei wart alle da. Und jetzt haben beide 66 Punkte. Stimmt 66? Ja. Also sind punktgleich. Mhm. Nahezu fast identische Tordifferenz. Also spannender könnte es ja nicht sein jetzt am Ende der Saison.
19 und 17, ne? Das sind die Tordifferenzen. Mhm. War ja fast mal auch... Nee, es war auch pari. Ey, ne?
Wir sprechen jetzt über Tordifferenzen.
Ja, ja.
Ne? Also
eine Sache ist klar. Dieser Aufstiegskampf wird am letzten Spieltag entschieden. Wir haben ja gestern auch schon mal ein bisschen geguckt, wer spielt wo könnte was und wie könnte die Konstellation. Und gestern hat man dann auch wieder gesehen, es geht halt auch um zwischen den Ohren frei sein und halt ein bisschen Glück im richtigen Moment. Ne? Also Cottbus hat ja gestern ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Anders als die Duisburger aber nicht diese Abschlussstärke gehabt. Die Duisburger waren eiskalt vorm Tor und die letzte halbe Stunde wurde alles reingeworfen. Rasim Bulic hat jeden umgegrätscht, war der zwölfte Mann.
Der hat kein Gelb gesehen.
Er hat keine gelbe Karte gesehen. Und dann muss man natürlich noch sagen, wo du das gerade sagst, dazu kamen dann natürlich auch noch viele unglückliche Entscheidungen vom Schiedsrichter. Tja, und am Ende steht so ein Ergebnis.
Wobei man jetzt auch mal sagen muss, also ich hatte auch den Eindruck, dass es ein paar Unglückliche gab, wie diesen Eckball nicht und den Freistoß nicht, aber es war jetzt keine Situation, die bei einem Tor war. Also man ist ja auch immer schnell bei der Hand. Ich habe das Gefühl, dass das Thema Schiedsrichter überbordend im Moment im deutschen Fußball ist. Man muss sagen, dass das gestern ein Spiel war, was wir ja vor zwei Wochen auch ähnlich auf Cottbuser Seite gesehen haben, wo ein Stadion ein Faktor ist und wo diese Kleinigkeiten, also wenn du das Spiel siehst, Bulic gegen Ciaci, der wahrscheinlich beste Fußballer dieser Liga, der ja trotzdem noch eine Flanke zum Tor macht und der, wo das immer wieder aufblitzt, der einfach tatsächlich von Bulic fast aufgefressen wird, immer am Rande der Legalität. Also ich kann mir richtig vorstellen, im Kopf von Ciaci denkst du, was ist mit diesem Typen los, der ständig über die Grasnarbe da rumfliegt. Das provoziert dich ja auch. Und lange haben sie versucht, also ich finde, Cottbus hat gut angefangen, sie haben lange versucht, kühlen Kopf zu bewahren. Man kann auch nicht sagen, dass sie ihn verloren haben. Aber diese ganz kleinen Dinger gestern sind halt auf Seiten Duisburgs gelaufen. Und so muss man dann auch sagen, wenn man dieses Stadion so angezündet bekommt, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht immer in Superlative, aber das war gestern Europapokalatmosphäre. Also so eine Lautstärke habe ich in Duisburg wirklich noch nie gehört. Muss auch immer aufpassen, dass ich mich dann auch nicht immer steigere. Und so war es vor zwei Wochen in Cottbus halt auch. Und da haben die natürlich auch mit 3-4 Strafraumaktionen vielleicht dann irgendwann auch einen Elfmeter erzwungen. Das ist ein Heimvorteil, der gestern von Duisburg auf allen Ebenen ausgeschöpft wurde. Und so steht am Ende ein sicherlich glücklicher, aber auch nicht unverdienter Sieg von Duisburg mit der Wucht der Mentalität und dem Stadion gegen die spielerisch wahrscheinlich beste Mannschaft der Liga.
Ja, wir hatten es ja versucht auch gestern in der Sendung vor dem Spiel zu erzählen, dass dieses Stadion eben ein Faktor werden kann. Und das hat man ja auch schon vor dem Anpfiff gemerkt. Also dieser Busempfang, du hast ja da auch die Sendung eröffnet. Erstmal total nette und schöne Bilder, alles total friedlich, weil wir wussten selber nicht, was ist, wenn wir da jetzt erscheinen.
Ich war gesperrt fast.
Weil es ist ja immer, also das kann ich jetzt mal so intern erzählen, es ist ja immer komisch, wenn man irgendwo hinkommt mit einem Mikrofon, mit Magenta Sport drauf. Du weißt halt nie, wie reagieren die Fans, aber es waren überhaupt keine schwierigen Momente, sag ich mal, alle mit offenen Armen, es war absolut friedlich und das war erstmal so ein Zeichen dafür, das kann hier heute ein richtiges Fußballfest werden.
Kleiner Einschub der Redaktion, am Anfang kommen ja dann viele, auch mal Kinder und so Leute und die wollen ein Foto, am Ende wollten die Leute nicht nur ein Foto von mir, sie wollten Jannik Bakic mit drauf haben, so war's.
Man kann auch sagen, wir waren gestern noch in einem Bürgerhof, so hieß es, in Duisburg, eine sehr bekannte Kneipe und die Fragen kamen, wo ist Jannik Bakic?
Wo ist Tobi Schäfer?
Ja, das wurde auch gefragt. Also es wurde nach Jannik Bakic und Tobi Schäfer
Guck
gefragt.
Doch nicht wieder Tobi.
Ja, ich glaube euch das nicht, aber ist egal.
Ich habe noch wirklich ohne Spaß. Ende gearbeitet.
Ich möchte gerne nur mal bei dem Spiel bleiben.
Das habe ich gerade gemerkt. Der wird jetzt hier so.
Nein, weil du jetzt so die Schiedsrichter-Thematik so ein bisschen wegschiebt. Ich möchte es nochmal runterbrechen auf diese allerletzte Szene. Der MSV führt 2-1. Die Nachspielzeit ist, glaube ich, schon so gut wie abgelaufen. Es fliegt nochmal ein hoher Ball rein. Und das ganze Stadion, du siehst, dass ein Duisburger den Ball zur Ecke klärt. In der Szene kann der Cottbusser ja gar nicht an den Ball kommen. Das muss doch einer der 3 oder 4 Schiedsrichter sehen, dass das ein Eckball ist.
Ja.
Und dann kriegst du als Cottbus vielleicht nochmal die Ecke hinten raus und mit ein bisschen Glück machst du noch das 2-2. Das ist vielleicht nicht unbedingt spielentscheidend jetzt, aber wenn man es wirklich mal auf eine Szene runterbricht, das ist mir ein Rätsel, wie man das nicht erkennen kann.
Aber Tobi,
kann.
Da sage ich jetzt auch mal was. Wir kritisieren ja jede Woche die Schiedsrichter. Da muss ich jetzt auch mal sagen, nimm mir mal das Gegentor von Rot-Weiß Essen. Was macht denn der Schulz bei diesem Rückpass? Also, wir reden immer so, als wenn die Spieler dürfen schlechte Dinge machen und dann sagen wir, das kann mal passieren. Und die Schiedsrichter sollen aber alle immer eigentlich Kickernote 2 haben. Natürlich muss man das sehen.
Ja, gestern. Die sind ja aber auch zu viert.
Ja, aber trotzdem sage ich, wir sollten jetzt aber auch nicht so tun, als wenn ein Eckball automatisch ein Tor ist. Ich hätte mich als Cottbus gestern auch saumäßig darüber geärgert. Ich hätte mich auch über die beiden gelben Karten geärgert. Ich sage nur, wir reden jetzt jeden Montag über Schiedsrichter und was teilweise die Spieler machen in einem Spiel und ich weiß das selber, ich habe früher auch Spiele gemacht, wo ich nachher sage, das war ja bodenlos. Wir haben alle den Maßstab, die Schiedsrichter müssen perfekt sein und die Spieler, ja okay, das ist halt so. Das wollte ich einfach nur sagen.
Wahrscheinlich ist sie jetzt gerade die Fluktuation, also wir reden nicht jeden Montag über Schiedsrichter, aber das ist wahrscheinlich in 3 Podcasts kann sich das mal überlappen. Ich verstehe deinen Ansatz, ich weiß jetzt aber auch nicht, du müsst jetzt glaube ich nicht der Anwalt von dem Schiedsrichter gestern sein. Der war vor allen Dingen in der zweiten Hälfte leider nicht mehr Teil dieses Spektrums. Also es wurden mehrere Entscheidungen einfach falsch entschieden. Es ging um mehrere Einwürfe. Es sind 2 gelbe Karten verteilt worden, wo Ciaci und der Kapitän Borgmann jetzt im nächsten Spiel gesperrt sind, wo ich sage, das ist zu viel, da gelb zu geben. Und als Schiedsrichter dieses Spiels musst du wissen, wer hat hier 4 gelbe Karten im entscheidenden Aufstiegskampf. Er war nicht boden- und bewusstlos. Er hat ja auch keine Kickernote 6 oder sonst irgendwas. Aber natürlich hat es sich dann zugespitzt. Und Wollitz ist ja auch zu ihm und du kannst ja nicht mal mehr reden. Du kannst nicht mal mehr sprechen. Ich komme gerade dann am Samstag aus dem Spiel Bielefeld-Bochum, wo es einen Schiedsrichter gab, der Kniert die rote Karte zeigt, obwohl der ganz normal, er hat gesagt, mit, das ist doch geisteskrank, da abzupfeifen und sowas, der redet nicht, er zückt gleich rot, obwohl vorher der Schiedsrichter eine bodenlose Leistung gezeigt hat und die Nachfrage ist ja wohl mal erlaubt. Und ich will ja nicht, das sind alles Menschen, dass die hier ständig Einsen machen und sowas. Aber gestern ist Spitzenspiel. Es geht um Aufstieg. Da erwarte ich auch vom Schiedsrichter, dass der darauf vorbereitet ist und dass er dann eine gute Leistung bringt. Und ich habe ihn in der ersten Hälfte ja sogar noch gelobt. Aber in der zweiten war es vogelwild. So.
Ich glaube, was gestern das Problem war, dass halt super viele 50-50 Entscheidungen gegen Cottbus gefallen sind. Vor allem diese beiden gelben Karten. Da muss man schon so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Also ja, Borgmann,
schwieriges Wort.
Borgmann kann
schwieriges
ich,
Wort.
Okay, dann nehme ich das weg, aber diese Borgmann-gelbe Karte, ne, das ist, es gab so viele Aktionen auch in der ersten Hälfte, wo er das Spiel hat laufen lassen, was vollkommen okay war. Da hat er eine Linie vorgegeben und in der zweiten Hälfte pfeift er dann dieses Foul von Borgmann, was wahrscheinlich noch nicht mal ein Foul ist, vielleicht das Einsteigen, aber dann eine gelbe Karte zu zeigen, das tut schon weh. Und das steigert sich dann mit der Chiarchi-Nummer, der sich dann einfach aufregt, weil er auch mal gehalten wurde von Bulic, weil es einfach darüber hinausging, auch da eine gelbe Karte zu zeigen, das tut Cottbus so weh.
Es war ja wegen der Schwalbe. Wir haben doch die Szene nochmal gezeigt. Chiarchi geht ganz normal zum Schiedsrichter. Ohne Schreien, ohne irgendwas. Und er zückt gelb, die fünfte. Das ist für mich Wahnsinn.
Genau, und dann endet das in dieser Geschichte hinten raus Ecke, dass das keine Ecke mehr ist. Okay, scheiß drauf, aber es hätte nochmal ein Tor werden können oder eine Ecke. Egal, aber das war dann so eine symbolische Szene für hinten raus, dass man sagt, das war halt nichts.
Also, nochmal. Die zweite Hälfte vom Schiedsrichter war nicht gut. Wenn ich Energie Cottbus wäre, würde ich mich über die beiden gelben Karten tierisch aufregen. Auch über den Freistoß, den es 16 Meter vom Tor hätte geben müssen. Auch klares Foul. Ich will damit nur sagen, wir kommen und vielleicht sind es drei Podcasts oder so, aber ich höre eigentlich nur noch, es gibt nur noch das Thema Schiedsrichter. Schlag den Kicker auf. Es geht immer nur noch um Schiedsrichter. Und eins möchte ich dann auch mal sagen. Ich war in Bielefeld. Ich finde den Ausspruch, das ist doch geisteskrank. Da würde ich auch keine rote Karte für geben. Und die Kommunikation vom Schiedsrichter mit Knie hat gar nicht zu reden, finde ich auch nicht gut. Aber wir sitzen noch oft genug unten am Spielfeldrand. Und was sich Linienrichter und Schiedsrichter von Spielern und Trainern während der 90 Minuten anhören müssen, das ist boden- und bewusstlos. Da müsstest du nochmal 18 rote Karten geben, wie die anschnauzen. Ja. Das gehört übrigens auch zur Wahrheit dazu. Und deshalb sage ich, wenn wir immer alle, ich mach das ja auch, wenn wir immer nur sagen, boah, der Schiedsrichter, das war ja das allerletzte Jahr. Ich fand das auch nicht gut gestern in der zweiten Hälfte. Ich will damit nur sagen, am Ende kriegst du oft auch das zurück, auch von Schiedsrichtern, wie du dich selber auch die ganze Zeit aufführst. Und das gehört vielleicht dann auch mal zur Wahrheit dabei. Ich habe den Schiedsrichter übrigens nach dem Spiel noch gesehen. Ich habe zu ihm gesagt, ich hätte die beiden gelben Karten nicht gegeben. Dann sagt er, ich sage, ja, Borgmann trifft doch den Ball und der rutscht. Und dann sagt er, ja, der ist zwar erst am Ball, aber hast du mal das Trefferbild gesehen? Ja, auf der anderen Seite, was heißt Trefferbild? Irgendwo muss der Fuß ja auch hin, das ist ja klar. Und er sagt, Chiarchi hat sich vorher schon mehrmals bei ihm beschwert. Das kriegen wir ja teilweise auch nicht immer mit, wenn die miteinander reden. Wie reden die miteinander? Er war aber trotzdem mit den Entscheidungen fein. Das finde ich schon auch wichtig, dass ein Schiedsrichter am Ende sagt, das war meine... Nur du hast in folgendem, oder du hast recht, Yannick, er hat in der ersten Hälfte halt eine andere Linie gefahren. Und das kann man dann schon einem Schiedsrichter auch vorwerfen.
Zu dem Chiarchi, und dann glaube ich, beenden wir das auch nur mal so, der Bulic hat ihn ja wirklich aufgefressen und der hat sich totgelacht nach dem Spiel, dass Chiarchi derjenige der ist, genau, der mit Gelb da rausgeht. Und das heißt auch viel.
Und der Witz an der ganzen Sache ganz kurz, Bulic hat ja auch 9 gelbe Karten, ne? Dass Chiarchi im nächsten Spiel gesperrt ist und Bulic nicht, also das ist schon...
Das ist nach dem Spiel schon... Ja,
aber ich finde, es ist wichtig nochmal zu betonen, dass der MSV das Spiel nicht gewonnen hat, weil der Schiedsrichter entscheidende Dinge...
Nein, das meinte ich. Das hat aber Kehle Wollitz auch gesagt. Verloren haben sie jetzt nicht wegen der Schiedsrichterentscheidung.
Nein, und der MSV hat es sich auch einfach verdient. Also mir hat diese Leidenschaft wirklich auch total imponiert. Beispielhaft eben bei Rasim Bulic, bei Rasko, der wirklich, das ist also unfassbar, wie viele Emotionen und wie viel Mentalität der in so ein Spiel reinbringt, zusammen mit dem Publikum. Hut ab. Und wie gesagt, jetzt blicken wir nach vorne. Der MSV am Freitag in Aue. Legt vor, du bist ja auch wieder mit dabei. Wäre eigentlich schöner, wenn es jetzt schon parallel stattfinden würde eigentlich, oder? Wäre auch irgendwie fairer.
In der Gemengelage, aber das weiß man vorher natürlich nicht. War es nicht früher sogar, die letzten beiden Spieltage waren doch gleich?
Ja, immer.
Ja. Genau. Es konnte wahrscheinlich wegen Fernseher dann irgendwann.
Nein, aber es ist auch dann wieder, weil man ja immer auch sagt, ja, was ist mit den Verbänden? Die Vereine wollten alle mehr Kohle und natürlich kannst du mit einem gesplitteten Spieltag mehr Kohle machen in allen Ligen. Auch das ist Teil der Wahrheit.
Ja,
das stimmt.
Also der MSV legt vor und am Samstag dann Cottbus gegen Wiesbaden und dann kommen wir zur Mannschaft, die jetzt hinten dran ist in der Tabelle und zwar 2 Punkte hinter den beiden, Rot-Weiß Essen. Systemabsturz steht, glaube ich, über allem. 1:6 bei der U23 vom VfB Stuttgart verloren. Der Kollege Alex Küpper war da und fasst uns das Ganze erstmal nochmal zusammen.
Es herrscht die pure Fassungslosigkeit bei Rot-Weiß Essen und gefühlt auch die pure Ratlosigkeit nach einem Spiel, das kaum zu erklären ist. RWE als Aufstiegskandidat bricht komplett auseinander. Ein Systemabsturz, wie ich ihn selten erlebt habe. Und wenn man das ins große Ganze einbetten will, dann hat dieser Absturz begonnen in Spielminute 72 in Cottbus. Als sie mit einem Bein in der zweiten Liga standen, am Ende dieses Wahnsinnsspiel in der Lausitz noch verlieren, dann die Heimniederlage gegen Saarbrücken und jetzt der Totalausfall aller Systeme bei Rot-Weiß Essen. Sie haben indiskutabel verteidigt und sie werden mit dem Aufstieg in die zweite Liga definitiv nichts mehr zu tun haben, wenn sie sich nicht dramatisch steigern. Das ist völlig klar. Nichtsdestotrotz, was diese Niederlage, dieses Debakel wirklich bedeutet, das weiß man in Essen natürlich erst dann, wenn sich Cottbus und Duisburg duelliert haben am Sonntag. Aber in Essen wird und muss eine ganze Menge passieren. Heftiger Nachmittag in Groß-Asbach. Schöne Grüße nach Köln.
Genau, also Alex wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie Duisburg gegen Cottbus ausgeht.
Warum eigentlich nicht?
Und beschreibt eben diese Situation bei RWE ganz gut. Man hört es seinem Tonfall an und man hat es auch bei Uwe Koschinat nach dem Spiel gemerkt in den Interviews. Ich meine, es war sowieso dann stille Atmosphäre in dem Stadion, aber das sitzt richtig tief bei allen Beteiligten.
Also ich habe ja das Spiel hier auf der Couch geguckt und wir haben ja auch unter der Woche Champions League geguckt. Und es gibt ja so Fußballspiele. Am Dienstag hatte ich so das Gefühl, ja, da fällt immer noch ein Tor, da fällt noch ein Tor. Das erwartest du ja, ne? Aber dieses 1:6, du saßt irgendwann vor dem Fernseher und hast gedacht so, das passiert da gerade nicht. Also das kann nicht passieren, wie eine Mannschaft so zerbricht, wie eine Mannschaft einfach so alles wegschmeißt, was man sich in den letzten 30, 35 Spielen aufgebaut hat, einfach mal so in die Tonne geworfen, weil man, keine Ahnung, nicht mit der Situation klarkam, weil man dem Druck nicht gewachsen ist, keine Ahnung, aber es war so, also die hätten wahrscheinlich auch noch 10 Tore kassieren können. Die haben einfach nicht mehr verteidigt.
Ich will da ganz klar mal den Veggie loben, ne, als wir aus Cottbus gefahren sind. Veggie hat ja danach das Interview geführt mit Koschinat und Koschinat hat gesagt, auf die Frage, jetzt nächste Woche, nächster Gegner, wie bekommt man das aus den Klamotten? Und Uwe Koschinat hat gesagt, das ist das Einfachste. Das ist das Einfachste, was jetzt passieren kann. Und Veggie hatte direkt das Gefühl, Pustekuchen, das ist überhaupt nicht einfach. Dann gehen die in dem nächsten Spiel in Führung und brechen dann auch wieder auseinander. Das ist jetzt ein Kopfproblem, eine Kopfsache. Die haben jetzt richtig Schiss, was zu verlieren.
Ich finde, es gibt zwei Sachen. Erstens mal musst du in so einer Situation wie nach dem Cottbus-Ding, du hast es ja richtig gesagt, die waren 7 Punkte vor in der 72. Minute, verlieren das Spiel, es ist dann nur noch ein Punkt vor. Und es sind zwei Ebenen. Einerseits das, was wir ja auch alle gelobt haben, dass die Essener sich trotzdem nach dem Spiel alle gestellt haben, damals in Cottbus. Aber es ist natürlich das eine, sich zu stellen und damit kriegst du auch dann Beifall dafür. Aber du musst, glaube ich, intern ganz anders reden, als du das da gemacht hast. Ich weiß nicht, ob das passiert ist, bin ich in der Kabine dabei. Und das zweite finde ich krass, dass du eine Mannschaft mit so vielen erfahrenen Spielern hast. Klar hat Schasula jetzt gefehlt, aber Schulz zum Beispiel, der für mich bis Minute 72 in Cottbus überragend gespielt hat, das war ja am Samstag Wahnsinn. Sinn, dass die alle so auseinanderfallen. Du kannst ja auch dann mal ein Spiel haben, wo du sagst, wir laufen gegen die an, uns läuft die Zeit weg, wir kriegen kein Tor, aber dass da, vor allem, das war ja grotesk, die sind ja viermal alleine von der Mittellinie auf Goals zugelaufen, ne? Und du musst sagen, da ist ja was komplett kaputt gegangen in dieser Mannschaft gerade. Du hast das Restprogramm Ferl zu Hause und in Ulm, würdest du sagen, kannst du 6 Punkte holen, aber alleine haben sie es ja nicht mehr in der Hand. Wenn die anderen 4 holen, noch wegen dem Torverhältnis, ist das wahrscheinlich zu wenig. Und die Frage ist, was machst du jetzt eigentlich? Sprichst du ein Machtwort von ganz oben? Erreicht Uwe die Kabine überhaupt gerade im Moment noch? Weil wenn die Saison als Vierter oder Fünfter beendet wird, ist das ja trotz des imponierenden Zwischenspruchs eine Katastrophe für Rot-Weiß Essen, weil so nah dran zu sein und dann es nicht zu schaffen, da schleppst du ja auch in eine neue Saison mit.
Und man sieht jetzt, glaube ich, auch, dass da oben eine Mannschaft muss und das ist Rot-Weiß Essen. Alle anderen, die da oben stehen, wollen natürlich auch extrem. Sicherlich hat Cottbus auch vielleicht finanzielle Zwänge und könnte aber dennoch sagen, wir müssen nicht. Ne? Aber diese Drucksituation, da jetzt durchzugehen mit den Ergebnissen und jetzt hast du Ferl zu Hause und wir kennen die Hafenstraße. Wir haben hier schon gesessen und von der imponierenden Stimmung gesprochen. Wir wissen aber auch, wenn die da auch Fingernägel kauen, dann kommt das auch auf die Mannschaft rüber, ne? Weil die Fans, die fiebern natürlich auch total mit und auf einmal Ferl, die ja Tore schießen können ohne Ende, geht in Führung. Dann was soll dann passieren? Ne? Also es wird ja dann auch geschrieben, du musst jetzt den Trainer auswechseln und so weiter und so fort. Ich glaube, da kannst du jetzt machen, was du willst. Also es liegt jetzt auch sicherlich nicht an Uwe Koschinat. Mit dem haben sie auch 7-mal in Folge gewonnen. Es liegt jetzt daran, wer kann jetzt denen mal kurz feucht durch den Schritt wischen und weiter geht's.
Ich glaube, das ist es wirklich, dass du... Also in Groß-Asbach hast du halt den Fehler gemacht, dass du nicht einfach irgendwann gesagt hast, komm, jetzt machen wir hinten dicht und wir zerstören uns nicht das Torverhältnis, weil das musst du irgendwann merken als Mannschaft, weil darüber, da reden wir jetzt gar nicht mehr von, das haben sie sich am Samstag total zerstört. Ich finde auch, dass die Mannschaft jetzt mal, jetzt müssen sich einfach Charaktere herauskristallisieren, die einfach dieser Drucksituation gewachsen sind. Es ist ja auch menschlich, dass man das vielleicht nicht kann, ne? Weil es ist halt immer noch Profifußball und es hat eine große Bedeutung. Es gibt halt Menschen oder Sportler, die dem nicht gewachsen sind. Ist auch vollkommen okay, aber da müssen halt andere, die das geil finden, die da drauf Bock haben, die das glauben zu schaffen, müssen das am Samstag halt abliefern. Ne? Und das gehört auch dazu, dass das Stadion halt da ist. Das muss man auch sagen, die Fans in Groß-Asbach, ich habe eigentlich gedacht, ja. So, boah, was passiert da gleich nach Abpfiff? Ne? Und dann gab es auf einmal so Standing Ovations für die Mannschaft. Die haben dann gezeigt, so, wir stehen hinter euch, unabhängig von dem, was sie da noch alles kaputt gemacht haben. Das finde ich natürlich auch total scheiße. Aber die Reaktion der Fans mit der Mannschaft zusammen, das muss natürlich so ein bisschen Hoffnung geben. Auf der anderen Seite kommt der SC Verl. Und da sind wir auch ehrlich, die haben noch nicht ein Spiel verloren gegen Rot-Weiß Essen in der dritten Liga. Das ist der absolute Angstgegner von RWE. Und jetzt kommt's. Die können mit einem eigenen Sieg Essen überholen und wenn dann Essen wirklich die Saison nicht als Vierter abschließt, sondern als Fünfter DFB-Pokal-Qualifikation verpasst, weil man aus dem Landespokal raus ist, dann ist die Saison wirklich total kaputt.
Also das darf man übrigens auch mal sagen, gut, dass du es ansprichst, das gab es ja auch anderen. Was ist das eigentlich für eine ein asozialer Wettbewerb, noch mehr Sanitäranlagen kaputt zu machen? Also das ist wirklich geistesgestört von jedem Einzelnen, der das macht, das muss man sagen. Und vielleicht auch Tobi, du bist ja auch oft da. Was hast du denn gerade so für ein Gefühl, wenn du auf das gesamte Konstrukt guckst? Also ich habe bei Essen so das Gefühl, dass das alles teilweise nicht so harmonisch miteinander läuft. Die haben ja auch gelobt, 7 Spiele gesiegt, die sind zum richtigen Zeitpunkt der Saison da, ne? Du hast eine sportliche Spitze mit Pfeiffer, der das ja auch für sich proklamiert. Du hast Stegemann, du hast Flütmann, die sind ja eigentlich fast überbesetzt. Dann hast du Uwe, der natürlich eigentlich zu jeder Situation immer was zu sagen hat. Aber habt ihr das Gefühl, das ist gerade jetzt noch so eine totale Einheit an der Hafenstraße, von oben über den Trainer bis in die Kabine? Oder ist es eher so, boah, rette sich, wer kann, hier fliegt alles auseinander in alle Richtungen?
Ich glaube, dass sie selber sich diese Frage gerade stellen, wie das so passieren konnte. Weil ich habe immer gedacht, sie haben aufgrund der Breite des Kaders und der Erfahrung haben sie einfach genug Substanz und Stabilität, auch solche schwierigen Situationen zu überstehen. Das haben sie ja jetzt in dieser Saison auch oft bewiesen, dass sie nach Niederlagen Reaktionen zeigen konnten. Jetzt sind es auf einmal 3 Niederlagen in Serie. Das verfestigt sich natürlich dann irgendwann. Ich empfehle jedem vielleicht nochmal den Nachlauf von dem Spiel sich anzugucken. Die Analyse von unserem Kollegen Steven Ruprecht war eigentlich auf den Punkt und zutreffend, dass es super schwierig ist, da jetzt irgendwie, also muss jetzt nicht Mentalisten holen oder einen Psychologen oder so, sondern am besten jetzt erstmal ein paar Tage frei. Jeder braucht erstmal, glaube ich, ein bisschen Abstand, muss sich sortieren. Und dann, dann braucht es eben die Führungsspieler. Das hat Uwe Koschinat ja auch gesagt. Und davon haben sie eigentlich genug. Ne? Wichtig wäre, dass ein Klaus Jasula wieder zurückkommt. Das ist, glaube ich, so der Einzige, auf den sie gar nicht verzichten können auf dem Platz. Ja, und dann ist es natürlich auch ganz viel am Trainer, der jetzt zeigen kann, was er kann.
Der aber auch Support benötigt. Ne? Man muss jetzt mal alle Themen beiseite schaffen und eine Einheit sein in allen Belangen. Also das ist jetzt eine absolute Sondersituation in den nächsten 2 oder dann auch 4 Wochen oder 3,5, wenn man in die Relegation kommen sollte. Da passen einfach manchmal die Dinge nicht. Es gibt ja dieses Format, was Rot-Weiß Essen macht, wo dann der Vorstand irgendwie spricht. Und in diesem Format redet dann Marc-Nikolai Pfeiffer einfach über einen Spieler, der bei einem anderen Verein unter Vertrag ist, Marcel Kostli, und sagt, er hat Interesse. Oder Rot-Weiß Essen hat Interesse. Marc-Nikolai Pfeiffer war ja damals gar nicht zuständig für Spielertransfers, aber er ist jetzt ja auch Manager, ne, und
Sportchef.
Sportchef, genau. Und das ist natürlich, und Dietmar Beiersdorfer, lange im Geschäft, Bundesliga erfahren, hat da natürlich auch völlig zu Recht gesagt, das ist unseriös, das ist unkollegial und das gehört sich einfach nicht. Und da frage ich mich auch wirklich, ich meine, das wird ja aufgenommen und dann gibt es ja auch Leute, die sich das angucken, wie kann man das ausspielen? Also das ist doch eine Unverschämtheit. Und das ist jetzt auch ein Thema, was besprochen wird. Übrigens nicht nur bei der Öffentlichkeit, so wie hier jetzt, sondern natürlich auch bei den Kollegen. Und egal in welches Stadion du jetzt gegangen bist am Wochenende, dann war klar, das Thema war, wie kann sowas passieren? Wenn er mal in einem Live-Interview irgendwo, wenn dir das rausrutscht oder so, fair enough, kann uns allen passieren. Aber in so einem aufgezeichneten Ding, das ist schon... unfassbar unprofessionell und leider ja auch nicht das erste Mal passiert.
Ja, ich war auch sehr irritiert in der Woche, als das rauskam und das ploppte dann irgendwann so auf und ich habe dann so geguckt, Marcel Kostli, okay, der war jetzt schon zweimal interessiert, zu Rot-Weiß Essen zu gehen und Essen greift das jetzt auf nach einer Niederlage gegen Saarbrücken.
Vor allem auch in welches Licht stellt der eigentlich auch den Spieler, als wenn der da ständig anruft, habt ihr Interesse an mir?
Es ist unfassbar
Entschuldigung,
peinlich,
dass ich hier unterbrochen habe.
Genau, und dann habe ich gesehen, okay, Kostli hatte einen Vertrag bis 2028, ist erstmal per se komisch, über einen Spieler zu sprechen, der so lange Vertrag hat, auch so in die Öffentlichkeit zu tragen. Dann war ich aber auch sehr gespannt darauf, was Kostli jetzt am Sonntag sagt. Und da war ich noch mehr verwundert, weil Kostli selber stellt sich hin und sagt und bedankt sich förmlich so für das Interesse und wäre auch für Gespräche bereit. Das zeigt mir ja schon. Also Kostli und Ingolstadt, das ist ja jetzt das Thema. Der hat Vertrag bis 2028, hat sich irgendwann mal committed auf diesem Verein, sagt aber jetzt, nur weil er 16 Tore geschossen hat, ja, ihr könnt gerne alle kommen, ich bin gesprächsbereit. Ja. Finde ich unterste Schublade, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dann kann er auch gerne gehen.
Ja, offensichtlich haben die auch gar keine anderen Themen. Warum reden wir überhaupt? Dann wird Essen halt Fünfter. Ja, dann ist es halt so. Geht's jetzt? Dann sollen die sich nochmal zusammensetzen, nochmal über andere Spieler sprechen und über Sommertransfers und so weiter und so fort. Dann hat man den Ernst der Dinge nicht verstanden und muss sich auch nicht beschweren, wenn die Mannschaft es auch nicht hat, offensichtlich.
Aber Moment mal, du glaubst, das trägt mit dazu bei, dass die Mannschaft dann
Nein, natürlich nicht.
Groß-Asbach 1-6 verliert?
Nein, auf gar keinen Fall. Aber für mich geht da die Ernsthaftigkeit flöten. Also du kannst ja nicht alles auf diese Mannschaft und auf den Trainer pressen und sowas und jetzt macht ihr mal, während ich hier drumherum gucke, dass ich hier Quartett spiele und wen nehme ich denn? Und der kann gut schießen, der kann dies, der hat mich immer angerufen, den Spieler will ich noch und sowas. Also du musst jetzt diese Themen beiseite schaffen. Du musst da jetzt auch stehen als Marc-Nicolai Pfeiffer und sagen, stimmt, das war unprofessionell, das passiert nicht mehr und dann ist das ja auch gut. Aber das sollte jetzt nicht alle drei Wochen Thema sein.
Aber ich glaube, insgesamt können wir ja festhalten, wenn RWE am Ende aufsteigt, kann denen scheißegal sein, was wir hier sagen. Dann ja. Haben die als einer der Top-Favoriten und am Ende vielleicht der Top-Favorit der Saison trotzdem geliefert, was ja auch nicht immer einfach ist, muss man sagen. Wenn sie es aber nicht schaffen, dann dürfen alle Sachen auch auf den Tisch kommen und dann darf auch das Mitteilungsbedürfnis von verschiedenen Führungsfiguren von ganz oben bis in die Trainerkabine darf dann auch mal besprochen werden. Entschuldigung. Und das ist vielleicht eine Gemengenlage, die dann auch dazu führt, dass der ein oder andere, also man hat nicht das Gefühl, wenn ich in anderen Stadien über den MSV Duisburg spreche, kriegst du schon viel Anerkennung, hörst du dazu. Wenn ich über Cottbus spreche, da sagen viele Spezialfall, aber irgendwie bewundern die das alle, wie das da ist. RWE hat eh schon die Last zu schultern, ein Top-Favorit zu sein. Und es ist auch nicht so, dass sie mit ihrer Art gerade überall so Sympathien und offene Wände einrennen. Und das alles zusammen macht schon eine schwierige Gemengelage.
Man muss dazu sagen, Markus Stegmann hat ja am Samstag schon versucht, sich hinter Uwe Koschiner zu stellen. Das ist natürlich total schwierig, wenn du nach dem Spiel, nach so einem Spiel gefragt wirst, ist der Trainer am nächsten Samstag noch auf der Bank? Die Frage muss natürlich kommen, das ist völlig legitim. Er hat sich auch hinter Uwe gestellt, wobei er dann auch ja nicht so ein, also dieser Spruch, der normalerweise kommt, der wird auch am nächsten Samstag auf der Bank sitzen, der kam nicht. Und das lässt natürlich wieder alle Türen irgendwie offen. Auf der anderen Seite hat er schon versucht, den Arm um die Schulter zu legen.
Ja, also jetzt mal ohne Spaß, das gab es alles. Es gab auch schon Trainerentlassungen 2 Spieltage vorher.
Einen sogar.
Einen Spieltag vorher und dann wurde das noch irgendwie gewuppt oder so. Ich glaube, es liegt in dem Fall wirklich nicht am Trainer, egal wie er heißt. Da muss man jetzt gemeinschaftlich durch. Es kann aber natürlich sein, dass, also das kannst du ja nach so einem Spiel nicht sagen, da musst du ja erstmal drüber nachdenken, dass du da jetzt ehrlich reinguckst und sagst, ist das noch derjenige, der uns hier den Aufstieg bringt oder überhaupt mal wieder einen Sieg, dass wir dann am letzten Spieltag alle Möglichkeiten haben, und wenn sich da dann alle in die Augen schauen und sagen, das ist nicht so, dann musst du natürlich reagieren, weil nur jetzt so aus Sturheit oder so zu sagen, nee, das machen wir jetzt und am Ende wirst du Fünfter, dann hast du natürlich auch wieder ein Problem.
Das Problem gibt es ja auch auf einer ganz anderen Ebene noch. Uwe hat Essen in einer sehr schwierigen Situation übernommen, hat sie gerettet in der letzten Saison. Eigentlich war die Geschichte bis Sonntag in Cottbus eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Und du hast dir in zwei, ein Drittel Spielen eigentlich mit dem Arsch alles eingerissen. Das ist ja auch eine Hypothek dann für eine neue Saison. Und ich muss ehrlich sagen, bin schon so lange dabei. An so einen, ich zitiere den Kollegen Köppi, Systemabsturz kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Und da kannst du auch nicht sagen, das ist schon mal im Fußball so. Du kannst drei Spiele nicht gewinnen, weil du Latte, Pfosten und alles. Das gibt's im Fußball. Sowas habe ich überhaupt noch nie erlebt. Und die andere Frage ist ja auch, wenn du über Trainerwechsel nachdenkst, du findest ja jetzt auch keinen Trainer, der selbst mit 6 Punkten garantiert, steigst du ja nicht auf, weil du hast es ja gar nicht mehr in der eigenen Hand. Wenn die anderen gefühlt ihre Hausaufgaben machen, bringt selbst das nichts mehr. Aber ich glaube, die Saisonanalyse, wenn es nur Platz 4 oder 5 geht an der Hafenstraße, boah, da wäre ich gerne bei Mama Mäuschen dann.
Ja, Wahnsinn. Auf jeden Fall jetzt gegen Ferl. Das wird natürlich schon allein deswegen nicht einfach, weil es Ferl ist und weil Ferl mit der Erfahrung dahin kommt, dass sie ja vor kurzem schon mal so ein ähnliches Spiel in Osnabrück hatten. Ähnliche Konstellation, ähnliche Stadionwucht auch. Da haben sie es ja ganz gut gemacht, haben ja nur unglücklich Last Minute verloren. Aus der Erfahrung werden sie gelernt haben und mit der Perspektive auch noch an Essen vorbeiziehen zu können, wird das ein richtiger Brocken. Aber wenn Essen das Spiel gewinnt, dann haben sie das Momentum wieder und dann ist wirklich am letzten Spieltag wirklich Maximalspannung. Denn dass die beiden anderen beide Spiele gewinnen, ist ja auch nicht sicher.
Ich verstehe gar nicht, warum es nicht schon irgendeinen Sponsor gibt, der die Blitztabelle sponsert. Es muss irgendwie sowas wie Betano Blitztabelle oder sowas. Die wird jetzt reingerufen.
Oder so ein Tor. So ein Tor.
Jetzt haben wir schon ganz viel über diesen Aufstiegskampf gesprochen, aus dem Hansa Rostock im Prinzip rausgefallen ist, durch das 1:1 in Aachen, also da hätten sie dann schon auch noch gewinnen müssen. Sehr unglücklich für Rostock, dass das ein Spiel war, was dann durch die schwierigen Bedingungen, durch die Regenfälle, durch den unter Wasser stehenden Platz dann so ein bisschen, es war, ich will jetzt nicht sagen Wettbewerbsverzerrung, aber es kam zum falschen Zeitpunkt. Wenn das zu einer, irgendwie am dritten Spieltag ist ja nicht so schlimm, aber 3 Spieltage vor Schluss zerstört ihr das jeden Matchplan. Ich meine, sie gehen dann noch glücklich 1:0 in Führung, profitieren dabei aber auch wirklich von den Pfützen auf dem Rasen. Und dann ist es Gindorf mit dem Elfmeter zum 1:1. Man kann den Rostockern da wirklich gar keinen Vorwurf machen, dass sie das Spiel nicht gewonnen haben. Das war einfach höhere Gewalt.
Ich finde es total skurril, dass du dich so einfach Wochen, Monate oder Jahre auf Fußballspielen vorbereitest und dann wirst du einfach davon gebremst, weil es so viel regnet.
Ja.
So, du kannst einfach nicht mehr das umsetzen, was du eigentlich täglich trainierst. Das ist einfach eine Lotterie. Das finde ich so komisch in diesem Sport, weil im Handball, Basketball, Hallensportarten passiert das nicht. Ne? Also da kannst du drauf wetten, also darauf, ist die Garantie da, dass der Platz oder die Eisfläche gut ist. Und im Fußball kommt auf einmal das Wetter dazu. Das macht es einfach auch so spannend an diesem.
Ich habe es eh nicht kapiert. Ich war in München, 25 Grad, ich habe mir da einen abgeschwitzt. Auf einmal kommt so die Meldung, ja, unterbrochen wegen Regenfällen. Also
ja, die erste Viertelstunde haben wir uns auch einen abgeschwitzt. Dann kam das große Gewitter, dann musste kurz unterbrochen werden. Die Halbzeitpause hat es nochmal ein bisschen besser gemacht. In der zweiten Halbzeit ging es dann eigentlich. Und dann hatte Rostock hinten raus ja wirklich auch nochmal die Chance, Vogelsammer mit dem Lucky Punch vergibt er dann auch, und dann war Franz Pfanne danach bei uns im Interview, der hat dann auch gesagt, ja, es ist dann vielleicht ein bisschen symptomatisch, eine Szene, die dann belegt, irgendwie soll es dann jetzt auch nicht sein in dieser Saison, wenn wir diese Dinger nicht nutzen, um den Gegner zu töten. Also Franz Pfanne auch, Hut ab, der ja in den letzten 10 Wochen hat er gefühlt eine Woche trainiert, war bestimmt nicht bei 100%, ist dann kurzfristig in die Startelf gerutscht, weil Carstens nicht konnte, das war zumindest jetzt die offizielle Vorgehensweise.
Was heißt das?
Naja, also in der Startelf stand Carstens und dann machte sich Pfanne aber mit den Startelf-Spielern warm und dann gab es kurzfristig die Änderung, Pfanne doch in der Startelf, weil Carstens offenbar mit Hüftbeschwerden schon aufgewacht war.
Okay.
Ich weiß nicht, ich kann es jetzt nicht belegen, ist nur so ein Gefühl, ich habe nur so das Gefühl, sie wollten unbedingt, dass Franz spielt, weil er eben einfach so wahnsinnig wichtig ist für die Kogge. Wir haben es in Ferl damals gesehen, als er dann auch in der Startelf stand, der gibt der Mannschaft einfach mental eine ganz andere Temperatur, und dass man gucken wollte, kann Franz oder kann er nicht, und entscheidet dann und macht vorsichtshalber erstmal Carstens in die Startelf. Egal wie rum es jetzt entschieden wurde, er hat sich wirklich so zerrissen, er hat da alles auf den Platz geworfen, das ist
Schäfer-investigativ.
Und wie er danach dann da am Mikrofon dann auch noch das Ganze eingeordnet hat, Hut ab, ist sowieso ein ganz, ganz toller Typ, finde ich, ganz sympathischer, und ja, man hat ihnen die Enttäuschung angemerkt, denn Ja, denen ist auch klar, dass mit dem Aufstieg, das wird natürlich jetzt nichts mehr.
Also wenn ich jetzt Thomas Kraus wäre, dann würde ich in dem Moment sagen,
küsst euch.
Franz Pfanz oder wie, Franz Pfanne, ich muss den Witz nochmal neu machen. Franz Pfanne oder wie meine Frau sagen würde, Tim Topf.
Ja. Nee, aber das ist so und ich sag mal so, ich freue mich auf Hansa Rostock auch in der nächsten Saison, weil das wird, glaube ich, richtig von Anfang an werden die Gas geben. Die werden sich da, glaube ich, jetzt einen schönen Kader zusammen schustern. Die haben einen super sportlichen Leiter, die haben einen super Trainer. Ich hoffe, dass das auch genau alles so bleibt, weil das passt für mich total. Und dann geht es halt von vorne los und dann ist es mit der Top-Favorit nächste Saison.
Der Top-Favorit, genau. Ja, wobei so ganz megamäßig umkrempeln müssen sie Mannschaft natürlich nicht. Das hat Ronny Maul auch in der Halbzeit gesagt, dass sie sich eigentlich gut aufgestellt sehen. Klar müssen sie punktuell immer irgendwo ein bisschen verstärken, aber es wird jetzt keinen Umbruch geben oder so, weil man jetzt nicht das Gefühl hat, man ist mit der Mannschaft irgendwie gescheitert. Es waren jetzt einfach andere besser. Es kommt ein bisschen Pech dazu mit diesem verregneten Spiel in Aachen.
Aber Tobi, da möchte ich gerne einmal einhaken. Wenn wir sagen, wenn Essen nicht aufsteigt, muss da durchgefegt werden. Hansa war nie unter den ersten drei. Das darf man auch mal sagen. Die haben eigentlich echt gute Voraussetzungen, gute sportliche Leiter. Die haben ein fantastisches Heimpublikum. Die haben eigentlich eine gute Mannschaft. Also ich finde, am Ende sind die nervlich mit dem Ding auch nicht richtig gut umgegangen.
Und aber deswegen
der Druck wird nicht kleiner im neuen
Jahr. Gerade weil sie nicht unter den ersten drei waren, kann man es nicht für selbstverständlich erachten, dass sie in dieser Saison hochgehen müssen am Ende. Sondern da siehst du ja, wir haben diese Substanz gehabt, um oben anzuklopfen. Wenn wir jetzt punktuell verstärken, dann sind wir vielleicht unter den ersten dreien. Essen kommt ja aus einer anderen Rolle. Die waren ja im Gefühl schon aufgestiegen.
Aber Hansa hat auch keinen schlechten Kader.
Also diese Statistik mit den ersten drei, das legen wir uns natürlich so schön hin. Die haben halt in den ersten 10 Spielen 10 Punkte geholt. Dann läufst du automatisch immer hinterher. Man hatte die Hoffnung, dass man einfach hinten raus reinstößt in die ganze Nummer.
Janik, da hast du recht. Aber man kann ja nicht sagen, okay, ihr habt zwar einen super Kader, aber die ersten 10 Spiele habt ihr leider nur 10 Punkte gemacht. Das gehört halt auch zu einer Saison dazu.
Natürlich. Der Unterschied zu Rot-Weiß Essen ist aber, Hansa hat in der Winterpause den besten Spieler verloren. Ja. Essen hat sich nochmal deutlich verstärkt.
Absolut.
Ne? Das muss man auch mit
einberechnen. Aber man muss trotzdem mit einberechnen, dass jetzt alle noch sagen, okay, ihr habt Welpenschutz, aber in der Konstellation gehst du dann ins dritte Jahr. Und da sage ich dir, das wird von nächstes Jahr, von Anfang an,
das ist klar.
Da wird so ein Saisonstarter nicht mehr toleriert.
Genau, das stimmt. Ist klar.
Der SC Verl, nochmal ein Statement gesetzt, wobei gegen Havelse 4-0, aber schiebt sich doch auch nochmal ran und an Hansa vorbei. Und wie gesagt, mit dem Spiel in Essen können sie ja dann auch nochmal um Platz 4 dann Wörtchen mitsprechen, wobei der SC Verl natürlich auch den Landespokal noch in der Hinterhand hat. Und dann schauen wir mal, was mit der Mannschaft denn dann so passiert in der kommenden Saison. Wir müssen noch erwähnen, dass ein Torrekord geschafft wurde am Wochenende. Ein gewisser Marcel Kostli, war der schon mal Thema heute in der Sendung, hat ja getroffen. Das war das 3-1 gegen Aue. Und es war der, Yannick hat es mir aufgeschrieben, 1138. Treffer der Saison. Und das ist neuer Rekord.
Genau, aktuell stehen wir bei 1142. Noch nie sind so viele Tore gefallen in der dritten Liga wie aktuell. Und wir haben erstmals, jetzt sind es viele Zahlen, aber in jedem Spiel mindestens 3 Treffer im Schnitt.
Krass.
Das ist schon heftig, finde ich.
Aber mal nur ganz kurz das Sidekick. Ich weiß nicht, haben wir heute noch Ingolstadt als Thema?
Ja, wir reiten noch ganz schnell jetzt auch durch die unteren Gefilde. Wir können ja, weil wir jetzt gerade bei Marcel Kostli sind, ja auch noch, wir haben es ja eben schon einmal angesprochen, Ingolstadt, da das Bemerkenswerteste, also nach dieser Niederlage, wildes Spiel auch gegen Aue, bemerkenswert, wie Sabrina Wittmann nachher im Kreis nochmal zur Mannschaft gesprochen hat. Ne, so emotional hat man sie selten gesehen.
Ja, ich weiß jetzt gerade nicht so, was ist denn die Ausrichtung in Ingolstadt? Ich meine, die haben immer Bundesliga gespielt, die haben immer richtig Kohle gehabt. Ich glaube, dass sie ein bisschen runtergefahren haben, auch vom Etat, dass sie da nicht mehr so schwimmen. Aber die Abschlussplatzierung in der letzten Jahre, das ist schon, also ich sag das ganz ehrlich, die Leute sind da alle sehr freundlich, aber mir geht nicht das Herz auf angesichts der Fußballtraditionen des FC Ingolstadt. Die haben eine große Tradition mit den Eisenbahnern, da gab es ja Vorgängervereine. Aber so eine Mannschaft, die da im unteren Mittelfeld der dritten Liga rumdümpelt, ohne irgendwelche Fühler mal nach oben ausstrecken zu dürfen, ist das noch für Audi und Ingolstadt, ist das da noch irgendwie Positivwerbung? Nee. Also ich sehe das ziemlich grau gerade im Moment.
Ich weiß auch gar nicht, wofür die Fußballerisch stehen. Ne? Also die verlieren, glaube ich, 15 Mal bisher in dieser Saison, schießen irgendwie, was schießen die? Die schießen 58 Tore, kassieren aber auch 54. Da war nicht mal so ein Moment, wo du gedacht hast, so, jetzt wird nochmal rangeschmeckt oder so. Ich weiß wirklich nicht, entweder wird da gar nicht mehr, haben die überhaupt noch Geld? Aber irgendwie, was gibt uns der FC Ingolstadt jetzt unabhängig von der Umgebung, was gibt uns diese Mannschaft? Was gibt uns die Trainerin? Was ist die Idee? Wo soll's hin? Ich meine, Abstiegskampf, soll das jetzt das neue Ding sein?
Also diese Wutrede, glaube ich, gestern, die gab es ja auch nur erstmal, weil der FC Erzgebirge Aue zum ersten Mal in diesem Jahr gewonnen hat. Ne? Also keiner möchte in der Liga die Blamage erleben und der Verein sein, der eben Aue zum ersten Mal zum Sieg verhilft. Das ist gestern in Ingolstadt passiert auf eine dumme Art und Weise. Wenn man führt und in einem Heimspiel dann noch 5 Tore kassiert gegen Aue, darf das einfach nicht passieren. Zuvor hat man ja auch sehr, sehr häufig verloren, auch so eine Niederlagenserie gehabt von 5 Spielen, was du auch dann mit dir rumschleppst, und dann bricht es einfach irgendwann mal raus. Um jetzt den großen Bogen zu spannen, ich glaube, der FC Ingolstadt hat mit Sabrina Wittmann, die ja jetzt schon mittlerweile 2 Jahre im Amt ist, das muss man ja wirklich auch mal loben, dass man einfach auch an einer Entwicklung festhält, dass man daran glaubt. Und ich glaube, mit Sabrina Wittmann hat eine Entwicklung, findet gerade statt in Ingolstadt. Man hat den Kader umgekrempelt, man setzt viel mehr auf junge Spieler, ist ja auch logisch, wenn man aus der U19 kommt, versucht man die einzubauen, diese Spieler. Zeidler zum Beispiel hat man verkauft nach Hoffenheim, der funktioniert. Also ich glaube, das wird der neue Weg sein von Ingolstadt, aber die Frage muss wirklich sein, wofür soll Ingolstadt stehen? Ist das ein Ausbildungsverein für junge Spieler, die dann irgendwann für ein gewisses Geld weiterverkauft werden, oder will der FCI wirklich auch mal wieder zurück in die zweite Liga? Weil dann wird es mit jungen Spielern nicht funktionieren. Du musst dann schon, und da sind wir wieder bei Costly, Spieler haben, die diese Liga dominieren können, aber da müssen die sich natürlich auch committen für den FCI. Und das
aber du hast Costly, du hast Deichmann, also du hast ja schon noch ein paar Leute.
Die haben ihn verlängert, Deichmann, und Wittmann hat einen Punkteschnitt von 1,4. Ne? Also wenn das halt so auch in Zukunft weitergeht, dann geht es halt einfach nur um graue.
Aber wie gesagt, das wäre halt die Frage, weil wir wissen ja auch gar nicht, wie der Etat ist. Er ist nicht mehr so hoch wie früher. Wenn die zum Beispiel sagen, wir wollen ein stabiler Drittligist sein und wir wollen die jungen Leute hier praktisch bei uns aufbauen und dann verkaufen, dann ist ja alles in Ordnung. Ich hatte nur den Verein früher ambitionierter und anders im Blick.
Aber das ist ja jetzt keine Erkenntnis, die jetzt nur nach diesem Wochenende aufgeploppt ist. Wir haben ja die ganze Saison Ingolstadt immer schon irgendwo so im Niemandsland verortet, und diese Frage stellen sie sich möglicherweise selber jetzt nach dem Saisonende, und da sind wir mal gespannt. Aber ich finde es schon gut, was Yannick gesagt hat, dass man da auch an Sabrina Wittmann auch festhält und da an eine Entwicklung glaubt, und ich glaube, das sollte man auch weiter mit ihr tun.
Wir haben ja jetzt nicht Sabrina Wittmann hier irgendwie in Diskussion gestellt, sondern den Weg. Und es ist dann schon so, dass wenn du zu Hause gegen den Absteiger Aue, der in den letzten Monaten nichts geliefert hat, so ehrlich muss man ja sein, bei aller Liebe, dann 5 Dinger kassierst.
Darf man auch schon mal ein paar Fragen stellen.
Also dann ist das...
aber dritter Spieltag vor Schluss, es geht um nichts mehr, für beide nicht.
Ja, aber muss was man heißt, auch es mal geht mit um einrechnen, mehr. Ne? Ja, also du kannst doch nicht ein Heimspiel zu Hause gegen Aue 5 Teile da zur Verfügung stellen. Aber gut, ich streite mich jetzt nicht hier mit euch.
Nee, herschenken darfst du nicht. Das ist immer noch Profifußball. Die Leute verdienen Geld, die kriegen Prämien. Da geht es auch um den eigenen Ruf. Andere Vereine schauen drauf, wie präsentiert sich Ingolstadt und so. Das ist
also du bist 15. Und da muss man schon sagen, du verlierst gegen eine bewusstlose Truppe in der Rückrunde. Also das ist keine gute Rückrunde. Punkt.
Ich glaube, und dann können wir es abschließen, wäre der FC Ingolstadt jetzt ein anderer in der Öffentlichkeit stehender Verein, dann würde da aber nochmal ganz anders das Brennglas drauf gehalten. Und dann ist es halt auch ein Vorteil, dass da ein bisschen Ruhe herrscht. Das heißt aber nicht, dass du da machen kannst, was du willst.
Bisschen mehr Brennglas war auf dem Südwest-Derby am Wochenende. Der FCS holt sich final den Klassenerhalt, unter anderem eben aber durch eigenes Dazutun. 2:0 gegen Mannheim gewonnen. Julian Engelhardt war mit dabei.
Es ist vollbracht. Der erste FC Saarbrücken hat nach einer völlig verkorksten Saison das Worst-Case-Szenario doch noch verhindern können. Klassenerhalt ist jetzt unter Dach und Fach nach einem 2:0 hier im Derby gegen Mannheim. Sieg geht absolut in Ordnung, hochverdient, auch wenn sie einen ziemlichen Witzelfmeter zum 2:0 bekommen haben. Das war eine klare Fehlentscheidung. Aber von Mannheim kam ehrlicherweise gar nichts. Bei Saarbrücken alles hier relativ gelöst. Man hat das Gefühl, es ist aber schon sehr ausgerichtet in Richtung neuer Saison. Und es wird viele Veränderungen geben bei allem, was man hier aktuell raushört. Janikis und Thiele wollen da nicht so viele Steine auf dem anderen lassen. Und das wird einen großen Umbruch geben, wenn ihr mich fragt. Ja, das wär's vom FCS, ehrlicherweise. Saison kann jetzt austrudeln, haben noch das wichtige Landespokalfinale gegen Homburg. Da wird sich Yannick freuen. Zum 9. Mal in Folge geht's übrigens gegen Homburg. Das ist das Duell im Landespokal schlechthin. Auch Mannheim spielt noch Landespokalfinale heute. Das war gar nichts. Also offensiv kam nada, nada. Bei denen ist die Saison schon seit Wochen gefühlt vorbei. Die trudeln jetzt einfach nur in Richtung Ziellinie. Mehr gibt's da auch nicht zuzusagen. Und damit euch viel Spaß noch beim Podcast.
Bitte lass uns auch jetzt nicht schon wieder anfangen, nochmal die Saison des 1. FC Saarbrücken oder auch vom Waldhof irgendwie zu zerkleinern. Die wissen, glaube ich, selber, das geht nicht in die Geschichtsbücher ein. Also steht zumindest nicht fett gedruckt.
Also das muss man sich mal vorstellen. Hier, Saarbrücken und Mannheim dürfen nicht angerührt werden, aber eine Brandrede für den FC Ingolstadt. Also.
Weil wir einfach in der Zeit schon so weit fortgeschritten seid. Weil ihr euch nicht bremsen könnt. Weil ihr immer so ausufern seid.
Aber ich bin schon gespannt auf die nächste Saison Saarbrücken und Waldhof. Das kann man auch schon sagen.
Schluss jetzt.
Vorbei.
Ja, liefern müssen sie natürlich auf jeden Fall. Aber dafür machen wir wahrscheinlich mal eine Sonderfolge. Vielleicht aus Saarbrücken und gucken uns dann mal die Neuausrichtung an.
Die Südwest-Sonderfolge.
Vielleicht in deinem Urlaubsdomizil in Ingolstadt können wir das vielleicht auch nochmal machen.
Wir sprechen nochmal über Teams, die wir in der kommenden Saison nicht wiedersehen. Ulm und Havelse gehen jetzt auch runter, steht dann jetzt auch fest. Bei Ulm ist es zum ersten Mal, dass der Rekordtrainer Pavel Dotschev aus der dritten Liga absteigt. Das ist natürlich richtig bitter für ihn.
Müssen wir jetzt auch nicht auseinander dividieren.
aber es ist, und das haben wir durchgehört, es ist noch lange nicht Schluss beim Rekordmann.
Ich fühle mich noch viel zu jung und viel zu gut, jetzt so aufzuhören. Also ich, mein Wunsch war, um ganz ehrlich zu sein, mit Aufstieg zu beenden. Und ich steige ab, so kannst du nichts lassen.
Alles, ich will den auch wiedersehen, ne? Oder? Pavel, klar, das war jetzt scheiße in Ulm. Da können wir ihn auch jetzt nicht irgendwie heilig sprechen, ne? Weiß er selber auch. Aber das wird noch, seine Erfahrung wird noch irgendwo was wert sein.
Ich finde den Spruch gut, ich wollte mal aufstehen.
Ja, also ich glaube auch, dass wir den wiedersehen werden. Vor allem, weil das ist ja schon fast eine Bewerbung irgendwo, ne? Ich will aufsteigen, aber es ist ja die Frage, wie viel das jetzt auch gekostet hat, ne, in Ulm. Also
ich glaube, das hat schon was gekostet, weil es ja auch relativ früh in der Saison gewesen ist, ne? Die Frage ist, wer sagt jetzt, wir machen langfristig, wollen sie alle, aber das ist, da war so eine Umgebung wie Aue damals, wie Viktoria Köln und auch Duisburg damals, das war schon alles gut, so von dem, wie es gepasst hat, ne? Aber sagst du jetzt, ich verpflichte den Abstiegstrainer aus Ulm, denn das ist jetzt der letzte Eindruck, obwohl er auch der Rekordtrainer und ein super charmanter Typ ist.
Aber das überwiegt doch nicht, oder? Wenn du an Pavel Dotschev denkst, überwiegt nicht der Abstieg.
Welcher Verein wäre denn jetzt von dir, oder welches Profil müsste ein Verein jetzt haben, die sagen, wir machen jetzt mit Pavel Dotschev oder wir versuchen das jetzt mit Pavel?
Ich glaube schon, dass es Vereine gibt in der nächsten Saison, wo man dann irgendwann mal merkt, wir brauchen jetzt wieder diese Erfahrung.
Aber das ist ja genau das Ding. Das ist ja jetzt in Ulm schiefgegangen. So, oder du gehst jetzt mit ihm und sagst, wir holen den, weil wir so ein Projekt, wir brauchen einen, der ruhig ist und so. Dann von Beginn an. Aber als Retter ist das jetzt erstmal, glaube ich, für diese Saison oder für die neue dann kein Thema.
Ich glaube, Pavel Dotschev wird Rot-Weiß Oberhausen aus der Regionalliga in die dritte Liga hieven. Es gab damals wirklich den Moment, da war es kurz davor, dass Pavel Dotschev Trainer wird bei RWO. Am Ende war es Mario Basler.
Ist ja echt so?
Es ist wirklich so.
Basler vor Dotschev, ja?
Das hat aber wahrscheinlich andere Gründe. Also es war jetzt nichts gegen Dotschev, sondern damals eher für Basler, weil man sich erhofft hatte, er bringt Glanz und Gloria. Was er gebracht hat, war eine Marlboro-Schachtel. Das ist ein schon vergessener Fleck in der Geschichte von RWO. Nee, aber ich glaube, das ist etwas, wo man auf jeden Fall von seiner Erfahrung profitieren kann.
Ja, oder so ein Verein wie Aue. Ich glaube nicht, dass die das jetzt machen, aber wenn du sagst, du hast so einen Traditionsverein, der endlich mal raus muss aus der Regionalliga, mit Ruhe das alles schultern und sowas, das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Also, alleine für die Emotionen hast du dann natürlich die Fans wieder. Wenn du sagst, Pavel Dotschev geht jetzt nach Aue, das wäre natürlich...
Ja, aber nicht in der dritten Liga. Da ein Verein mit Wucht und Tradition, der ja, unbedingt die, hoch will.
Ja, aber die sind jetzt zu. Also da gibt es jetzt gerade keine Vakanz.
Wir reden ja über die kommende Saison.
Wen?
Da fällt mir jetzt gerade nichts ein. Aber wir haben ja mehrere interessante Leute. Wir haben mit Olaf Jansen ja zum Beispiel auch einen Trainer, der bei uns jetzt Experte war in der Konferenz, den ich, glaube ich, auch nochmal gerne in der dritten Liga sehen würde. Also ich finde, man sollte den nicht alle schon aufs Abstellgleis
schieben. Nein, macht man ja nicht. Aber trotzdem, Dotschev abgestiegen, Jansen Platz 14 mit Sandhausen. Also das sind jetzt alles keine Bewerbungsschreiben, wo ich dann sage als Drittligaverein, jetzt kommt aber bitte mal zu uns. Ihr kommt ja wirklich aus einer richtig geilen Entwicklung.
Ja, das steht auf der Kontraliste, aber auf der Pro-Liste steht aber auch ganz viel mehr. Ne? Auch bei Olaf Jansen, wenn du dir die Arbeit bei Viktoria Köln anguckst.
Absolut. will überhaupt gar keiner bestreiten. Ich, allerletztes, ich sage nur, ich glaube nicht, dass die beiden jetzt als Cheftrainer im nächsten Jahr bei irgendeinem Drittligisten beginnen.
Weil aber auch einfach keiner einen sucht. Außer natürlich zum Beispiel Essen schafft es nicht, kann man sich vorstellen, die brauchen einen neuen Trainer. Warum nicht Pavel Dotschew oder Olaf Janssen? Janssen war ja schon mal in Essen. Ne? War der nicht?
War der schon mal in Essen?
Der war sicher schon mal in Essen.
Ich dachte, der wäre das schon mal gewesen.
Nein, er war schon mal Essen.
Dann habe ich mich verlesen.
Okay, gut, alles klar. Wir nutzen diese Folge auch noch ganz kurz, um auch Glückwünsche loszuwerden an die Mannschaften, die aufgestiegen sind in die dritte Liga. Denn da ist ja seit dem vergangenen Wochenende auch einiges fix. Wir begrüßen Groß Asbach zurück in der dritten Liga. Mhm. Wie ist denn das dann da eigentlich mit der Heimspielstätte? Haben die dann jedes Wochenende da ein Heimspiel? Stuttgart und Asbach, wechseln die sich ab?
Da freut sich der Rasen in der Wir-Machen-Druck-Arena, heißt es mittlerweile, ne?
Wollte nicht der VfB auch irgendwann mal so ein kleines Amateurstadion da bauen? Haben die ja auch, glaube ich, da die Rudi-Schliens-Anlage oder sowas?
Nee, nicht. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall Glückwunsch erstmal an Groß Asbach. Das ist,
Und schöne Grüße an Sönke Sievers, der freut sich auf Andile oder?
Andile.
Ah, das ist der dieser Esel. Ja,
der
Esel, ja.
Aber es ist dann bestimmt mittlerweile schon der zweite oder der dritte Andile. Wie beim Geißbock, oder?
So ein Esel wird da sicherlich alt, oder?
Wie alt wird ein Esel?
Danke, Tobi.
Übrigens, Olaf Janssen war Interimstrainer und Sportdirektor bei Rot-Weiß Essen.
Na guck.
So, ihr Schweinehunde.
Sehr gut, wir wollten dich nur testen. Ja.
Gut.
Wir gratulieren auch dem SV Meppen. Der Friesenspieß ist zurück in der dritten Liga. Da freuen wir uns wirklich auch sehr drauf. Das sind einfach tolle Erlebnisse dort immer im Emsland. Fortuna Köln ist noch offen. Ne, die hätten es fix machen können.
Da liegt es an Michel Lieder. Ja. Er muss die Südstadt in die dritte Liga bringen. Es ist nächste Woche die Konstellation, dass Gladbach 2 gegen Oberhausen spielt und Michel Lieder auf ihn schultert der komplette
Weil
Zollstock.
Weil wir uns nicht ganz sicher sind, ob die doch die Fortuna gewinnt doch gegen 7 zu Hause, jetzt mal im Ernst.
Michel Lieder, der Kapitän der U23 von Borussia Mönchengladbach, Regionalliga-Rekordspieler.
Und wenn Polanski nicht verlängert wird, liegt es auch an der Personalie Lieder.
Genau, er hat es nicht geschafft, ihn in den Bundesliga-Kader zu integrieren, aber auch das wird noch kommen.
Wir gehen mal davon aus, dass Fortuna Köln das schon irgendwie schafft. Und dann haben wir noch das Entscheidungsspiel, die Aufstiegsspiele. Würzburg ist da schon fix und trifft dann voraussichtlich auf wen?
Boah, ja. Lok oder Jena.
Also
ne?
Die Lok taumelt in die Relegation, kann man sagen.
Aber wir haben uns das Restprogramm angeschaut. Das ist bei Jena jetzt auch nicht. Ich glaube, er ist jetzt Erfurt.
Erfurt ne? Und Halle, glaube ich.
Genau, Halle, Erfurt. Da, also das wird sich zuspitzen. Aber wir können, klar, ich gucke auch auf die Uhr. Veggie muss gleich weg. Aber was in Bayern abgeht in der Regionalliga, das darf eigentlich nicht unerwähnt bleiben, oder? Warum wir überhaupt diese Problematik haben, dass ein Meister nicht aufsteigt, liegt einzig und allein an den Bayern. Das ist ja klar. Koch damals, Sonnenkönig, hat dann irgendwie seine Interessen durchgedrückt und der Verband ist eingeknickt. Und seitdem diskutieren wir, weil es natürlich klar ist, ein Meister muss aufsteigen. Und dann diese Regionalliga Bayern, und da sind ja so tolle Vereine, ne, die sich wirklich den Arsch aufreißen, um diese ganzen Regularien da irgendwie hinzubekommen. Das kostet ja auch alles Geld. Und dann sollen die auch noch Geld bezahlen, um eventuell irgendwie aufzusteigen. Natürlich sagen die dann finito la musica. Und jetzt auch unter Haching, wo ja sowieso immer die Frage ist, kommt das Geld oder nicht, auch verzichtet. Jetzt macht's Würzburg mit Chile. Aber dass da von allen ambitionierten Clubs nur 3 oder sowas, die Bayern, ne, haben noch eingereicht, ich weiß es gar nicht.
Von den ersten 7 nur Würzburg. Ja, oder?
Das ist ja halt doch ein Skandal.
Das wäre ein Treppenwitz, wenn ein Meister aus der Regionalliga Nordost in der Relegation scheitert an einem Drittplatzierten.
Wir sind jetzt Zweiter
Würzburg. Oder Zweiter, auf jeden Fall an einem Verein, der nicht Meister wird. Allein daran krankt es ja schon total.
Nein, aber es ist.
Und es gibt ja dieses Kompassmodell, was ja wirklich auch alle mittlerweile.
Nee, wer kommt denn jetzt mit eigenen Ideen? Der Präsident des Bayerischen Fußballverbands. Ja. Da muss man mal sagen, du hältst jetzt die Schnauze und jetzt ist gut. Also guck dir doch diese Liga an. Und da können doch die Leute nichts dafür. Wer auch immer diese Scheiße da jetzt noch durchwinken will, der hat nur ein Interesse und sein eigenes. Seine Kohle, sein
Amt. Ja, dann fahr du doch mal nach Hankhofen.
Ja, herzlich gerne. Ich bin sowieso dafür, dass diese ganzen Verbandspräsidenten und sowas, denen ich ja nicht allen was unterstelle, aber da sollte es eine einzige Amtszeit geben. Und in dieser Amtszeit schiebst du Dinge voran und sorgst dich nicht um die nächste Wiederwahl. Es geht nie um die Sache, es geht nur um Personen. Und das kotzt mich so dermaßen an.
Rums.
Und jetzt die Frage der Woche.
Ich empfehle an dieser Stelle auch nochmal einen sehr guten Kommentar zu dem Thema von unserem Kollegen genau. Alex Küpper, der auch genau für den MDR oder für die Sportschau dann arbeitet. Da sind wir ja crossmedial und auch kollegial unterwegs. Das googelt euch das mal. Das fasst auch alles nochmal ganz schön zusammen, wie die Problematik da gerade ist. Ende offen. Wir sind gespannt.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Ja, gute Frage.
Die Frage der Woche steht noch aus. Ihr wisst, das ist eine Frage von euch aus der Community. Könnt ihr uns einschicken auf unser 4:3 Handy per Sprachnachricht. Bitte dann mit Antwort. Die Nummer von unserem 4:3 Handy, die steht wo?
Show Notes.
Heute ist die Frage der Woche aber woanders eingefangen worden.
Jule.
Und zwar in Duisburg. Von da stammt die Frage der Woche von einem Mitarbeiter von Energie Cottbus.
Ich weiß nicht, wer
von euch die eingefangen habt. Mir wird das ja auch immer nur zugespielt. Ich habe es auch noch nicht gehört.
Wer hat die eingefangen?
Der Veggie hat sie eingefangen.
Kennt sie auch noch nicht, ne?
Ja, ich habe mir die Antwort nicht angehört, aber ich habe ihm das weitergereicht, weil er hat gesagt, er hat eine und er hört uns immer. Schöne Grüße an Butters in die Lausitz. Und ja, gestern hat er, glaube ich, live während dem Spiel hat er die Frage eingesprochen.
So sieht's aus. Hier ist die Frage der Woche.
Beste Grüße in die 4:3 Runde. Ich stehe hier gerade mitten im Duisburger Tempel an der Seitenlinie. Mein Name ist Matze, ich bin Social Media Manager bei Energie Cottbus und ein bisschen baff, ehrlich gesagt, von der Atmosphäre hier. Nichtsdestotrotz habe ich eine Frage für euch mitgebracht und passend zur Stimmung, welcher Spieler hat bei den Königlichen in Madrid gespielt und zugegeben nach einer kurzen Zwischenstation sich danach in der Lausitz bei Energie Cottbus angesiedelt. Wenn ihr einen Tipp braucht, gebe ich euch den in der nächsten Sprachnotiz und danach folgt die Auflösung.
Schau, wir wissen schon, aber wir holen uns mal einmal den Tipp ab.
Ja. Ihr wisst es schon.
Ja, Schorch. Christopher Schorch.
Ah, ja klar, stimmt. Hier ist der Tipp.
Die Zwischenstation war der erste FC Köln.
Ja.
Also erstmal finde ich geil, wie einer, der für Cottbus arbeitet, das Stadion in Duisburg gestern abfeiert. Ne? Wie atemlos. Ja, der galt doch damals als Riesentalent, hat aber dann eigentlich nur in der Filiale.
In der B.
Ja, Castilla oder Castilla.
Castilla, ja.
Castilla gespielt. Ich glaube, der hat nicht einmal für die Profis gespielt oder hat er mal für die Profis gespielt?
Aber alleine, dass du da warst, ne, der hat ja auch ein bisschen was gekostet und sowas. Ne? Ja, ja. Die haben ihn doch auch vom FC geholt.
Ich glaube
ne?
auch,
für ja. eine Million irgendwie sowas. Mhm. Oder aus Berlin, ich weiß es gar nicht. Und der ist ja jetzt beim ersten FC Bocholt, wahrer Trainer.
Hat der nicht auch mal in Duisburg dann selber auch gespielt?
Ich glaube, ja, der war auch beim MSV.
Ja, ja, ja. Ich hatte den aber gar nicht so in Cottbus verortet.
Doch, der war sogar jetzt in Osnabrück. Also er guckt auch Cottbus immer wieder, wo er kann. Und er war in Osnabrück im Stadion, um Energie die Daumen zu drücken. Also der liebt den Fußball immer noch und versucht der Bocholt auch in die dritte Liga zu bringen. Und er ist das ist die Antwort.
Er ist die Antwort.
Er ist die Antwort.
Wir vergewissern uns nochmal kurz.
2007, 2008 ist er von der Hertha nach Madrid gewechselt, ist dort 2 Jahre geblieben, danach 2 Jahre beim FC in Köln gewesen und 2011 wechselte Christopher Schorch zum FC Energie Cottbus. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Probleme mit der Frage gemacht, aber da habe ich ehrlich gesagt so meine Zweifel. Ich muss das auf das Handy weglegen, ich habe hier ein Topspiel zu begleiten.
Sensationell.
Ich habe die Jungs und Mädels gestern gesehen aus Cottbus. Die sind mit die fahren immer mit einem Medienbus. Ja. Fahren. Das erinnerte mich an die alte Zeit bei Borussia, wo du dann 8 Stunden unterwegs bist. Wir hatten damals sogar noch einen Fernseher im Medienbus, den konnte man hochfahren. Aber er hat nie funktioniert. Ich hoffe, bei denen ist das anders. Die waren auf jeden Fall richtig nett und da sieht man mal, die leben das Ganze auch. Toll, tolle Frage.
Und tolles vorletztes Wochenende, da blicken wir jetzt nochmal drauf. 37. Spieltag am kommenden Wochenende, alle Spiele live, natürlich nochmal beim Magenta Sport. Es spitzt sich zu, erstmal auf den Freitag, wir haben es schon erwähnt, Aue gegen den MSV mit Christian Straßburger.
Steven R. als Experte.
Mhm. Und Alex Küpper
als Moderator. Der Schacht verabschiedet sich aus dem Profifußball und das wird nicht einfach für den MSV.
Da können Weichen gestellt werden.
Ja.
Also wenn sie nicht gewinnen, dann ist das natürlich die Tür offen für Cottbus dann am Samstag. Ne?
Aber wir blicken natürlich auf den FC Ingolstadt. Was machen die Schanzer? Schaffen sie noch den Ritt auf Platz 13?
Ja, ich bin an der Hafenstraße. Mit dir, ne?
Genau, wir sind an der Hafenstraße zum kribbeligsten Spiel am Wochenende.
Und so.
Ja, ist auch da wieder, kann alles passieren. Ich weiß nicht, wie der SC fährt. Vielleicht wird er erdrückt von allem und der RWE schlägt sie 5-0. Kann passieren. Es kann aber auch sein, dass es 0-3 ausgeht. Also, das ist ja das Schöne an dieser Liga.
Geiles Spiel. Und Sonntag für einen befreundeten Sender bin ich im Volkspark, mal ohne Herztabletten. Wir sind ja gerettet gegen den SC Freiburg.
Die Rauten sind gerettet. Ja. HSV und Gladbach.
Glückwunsch.
Klasse, halt gestern Dortmund geschlagen.
Ich fahre nach Osnabrück und übergebe den Drittligapokal an den VfL.
Wahnsinn.
Und frage Pavel Dortchev, mit wem er denn in der kommenden Saison aufsteigen will.
Ist der auch vor Ort dann, ja?
Ach, das ist Ulm. Ich bin in Ulm.
Der ist ja noch ein Ulm-Trainer.
Aber sag ihm mal, wie es mit RWO zum Beispiel wäre oder Aue eine Rückkehr. Also hol uns mal ein bisschen Fleisch hier ran für den Podcast.
Ich bin mir sicher, er wird mir einiges verraten. Ich bin mir auch sicher. Prima, dann haben wir es ja für heute und für diese Woche und müssen ganz zum Schluss noch auf den Sommer blicken. Fußball-Weltmeisterschaft steht an und dieser Hinweis ist sehr, sehr wichtig. Wenn ihr die Fußball-Weltmeisterschaft gucken wollt, wenn ihr alle Spiele verfolgen wollt, das geht natürlich bei Magenta TV und das geht auch, wenn ihr ein Magenta Sports-Kunde seid. Wenn ihr Bestandskunde seid.
Bestandskunde ist das Zauberwort.
Dann müsst ihr euch einfach nur mit eurem Magenta Sport-Account bei Magenta TV einloggen. Und schon könnt ihr alle...
Selbes Passwort, selber...
Also ich habe ja kein Magenta TV, ich habe aber Magenta Sport. Das heißt, ich kann das trotzdem sehen, ja?
Ja.
Ja, sag ja. Dich ja gerade.
Okay, du musst dich mit deinem Account dann bei Magenta TV einwählen. Okay. Und laut Wagner teilweise bis zu 106 Weltmeisterspiele exklusiv okay. sehen.
Na gut, ich habe gehört, es soll eventuell noch was dazukommen.
Genau. Ja, also ich hab, dann logge ich mich mit meinen Daten von Magenta Sport auf einem Magenta TV.
Janik, das macht dich doch nicht dümmer, als du bist.
Und das Gute ist, aber Janik, es gibt kein, du hast damit kein weiteres Abo und es sind auch keine weiteren Preise oder keine Kosten damit verbunden. Also das ist das Wichtige.
Okay, heißt für mich, ich lade mir die App runter, Magenta TV, logge mich da mit meinen Magenta Sportdaten ein
genau.
und kann die WM gucken.
Kannst du alle 1600 Spiele...
Genau, das war jetzt einfach zusammengefasst, das war richtig. Das war stark.
Jetzt habe ich es auch verstanden.
Ist ja denn, du bist eh schon Magenta TV-Kunde, dann
bin ich ja nicht.
Das ist natürlich ein Kündigungsgrund.
Magenta Sport Aktion FIFA WM 2026.
Gut. Willst du es nochmal erklärt bekommen?
Nö.
Ich schreibe es dir nochmal
auf. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Da gibt es noch einen Link, da könnt ihr euch das alles angucken. Aber wenn ihr Magenta Sportkunde seid, Daumen hoch.
Und ihr könnt jetzt das Abo auch, ihr könnt da 5 Euro sparen mit dem Code Schanzer. 50. Ne?
So, Schluss jetzt. Schöne Woche.
Tschüss.
Ist das hier wirklich dritte Liga? Das glaubt ihr in Europa keiner. 4:3.
Der Wahnsinn.
Das fängt doch schon sehr unterhaltsam an.
Ja, finde ich geil.
Und wie das gezündet hat.
Caramba, Carajo.
Es ist mehr als nur ein Spiel. Und irgendwann werde ich wahrscheinlich hier dem Streuselkuchen nicht widerstehen.
Oh, genau.
Ja, ehrlich.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wir sind alle 4 am Tisch, aber ansonsten kann's losgehen.